Any man who must say, I am the king, is no true king. Das ist eines meiner absoluten Lieblingszitate von Tywin Lannister. Und das mag jetzt noch nicht auf Rhaenyra zutreffen, noch nicht mal ganz auf Aegon den Zweiten zutreffen. Aber dahinter steckt ja eine universelle Wahrheit. König sein wollen und König sein sind zwei komplett unterschiedliche Dinge. Und das zeigt uns keine Folge auf diese Art so stark wie die dritte Folge der dritten Staffel House of the Dragon. Und dafür habe ich mir den mittlerweile dritten Gast eingeladen, mit dem ich über eine Folge der neuen Staffel reden kann. Nach Yves kam Jochen und nach Jochen kommt Lea Hertwurtner von der GameStar. Hi, Lea.
Hi, schön, dass ich da sein darf. Es ist mir eine Freude, hier sitzen zu dürfen. Ich habe richtig Bock, über Game of Thrones abzunörden. Beziehungsweise House of the Dragon an der Stelle. Sehr wichtig.
Du musst dazu sagen, im Büro sitzen wir schräg gegenüber voneinander. Also mit Rücken an Rücken, aber wie man sich's vorstellen kann, mit so einem Gamer-Sessel am Tisch. Und dann ist es für mich immer ein leichtes, während ich an meinen Texten sitze. Und das war schon bei Night of the Seven Kingdoms so. Kurz mit dem Stoß mit den Füßen nach hinten zu rollen. Und ich komme dann immer so zu dir. Sag mal, Lea, wie war das nochmal? Wie waren die zwei verwandt? Oder weißt du noch, wie es ein Buch war? Ist das jetzt nur mein Gedächtnis so? Und das ist nicht, weil ich zu faul bin zum Googlen, weil es geht ja oft auch darum, was denkt denn ein anderer Fan? Was bleibt denn hängen, ist oft wichtiger als das, was tatsächlich schon niedergeschrieben wurde. Und das ist wirklich nicht, weil ich zu faul zum Googlen bin, sondern weil ich jemanden zum Abnörden brauche. Und ich hoffe jetzt, unser Vorgesetzter hört nicht zu. Grüße an Micha, falls er doch zuhört. Wir verquatschen uns da immer sehr gerne.
Nein, nie, das ist noch nie passiert. Das ist das ja jetzt Blödsinn. Nee, aber das ist schon echt oft der Fall. Vor allem auch wirklich oft so, ich bin gerade so irgendwie in einem ganz anderen Thema und dann kommst du mit irgendeiner Frage um die Ecke und mein Kopf ist so direkt so, oh mein Gott, let's go. Ich bin immer bereit.
Ich wollte auch sagen, ey, da ist ein bisschen Erleichterung in deinen Augen. Also ich unterbreche dich nicht, wenn du super fokussiert bist, sondern ich merke, okay, bevor sie jetzt aus dem Fenster springt, frage ich sie, was du Game of Thrones. Nein, so ganz ist es nicht, aber ich versuche nicht zu stören. Meine erste Frage ist ja immer, störe ich dich gerade?
Das stimmt.
Und so kam es ja auch, dass neulich vor zwei Wochen, nee, warte, wenn ihr es hört, vor drei Wochen, wir auch zur ersten Folge der neuen Staffel schon geredet haben, im Livestream bei GameStar Talk. Ihr kriegt das als VOD in zwei Teilen, einmal über Videospiele und einmal über das leidige Ende von der Staffel 8, da haben wir viel zu lange drüber geredet, und über den Staffelbeginn von der neuen Staffel, haben wir im Video geredet, aber ihr könnt es auch als Podcast nachhören. Ich verlinke es euch nochmal in den Shownotes. Aber das war auch ein so gutes Gespräch. Deswegen habe ich dich nochmal eingeladen, weil das hatte ich ja schon vorher beschlossen, dass du kommst. Du kommst sogar zu zwei Folgen, ähnlich wie Jochen, ne? Also wir reden heute und wir reden demnächst nochmal, weil ich will ja wieder das Glitzern in deinen Augen sehen. Aber apropos Glitzern in deinen Augen. Ich weiß, ihr könnt da ja nochmal nachhören, wie wir zum Einstieg der neuen Staffel standen. Aber wie stehst du denn jetzt zu dieser dritten Folge? Weil ich muss zugeben, ich habe dich ein bisschen heiß auf die Folge gemacht, weil ich sie ja schon vorher sehen konnte.
Ja, hast du auf jeden Fall. Und ich muss zugeben, du hast mir nicht zu wenig versprochen. Also diese Folge hat mich zum Teil sehr wütend gemacht. Also sehr viele Situationen habe ich sehr, sehr wütend gemacht. Aber ich habe mich bei so vielen Sachen so, ja, Halleluja, sehr gut, dass dieser Charakter, über den wir jetzt gleich nochmal sehr viel ausführlicher sprechen werden, das jetzt erlebt. Und du hattest mir davor schon gesagt, hey, es wird hauptsächlich um einen Charakter gehen. Es wird eine Folge geben, in der eigentlich nur ein Charakter bis auf das Cold Opening wird eigentlich nur ein Charakter die ganze Zeit begleitet. Und wir sehen alles aus dieser Perspektive von Rhaenyra, das können wir ja jetzt sagen. Und das war so gut. Und das hat viele Situationen nochmal ganz anders, finde ich, dargestellt, als wenn wir das jetzt wieder, wenn wir diese Sprünge gehabt hätten, die wir sonst kennen von Game of Thrones und auch House of the Dragon.
Absolut. Und vor allem ist, da drin stecken ja auch Sprünge, so wie dieses Foreshadowing. Aber wir sind ja bei der Serie an einem Punkt, wo Alicent und Rhaenyra auch durchaus komplett anders charakterisiert werden als in den Büchern. Das 100%. Heißt, selbst wenn man das Buch kennt, Fire and Blood, ist man davon nicht komplett gespoilert, sondern sieht die andere Perspektive. Und Perspektive ist auch so ein Stichwort, weil damit arbeitet ja George R. R. Martin immer. Also zumindest die Game of Thrones Bücher und selbst dieses Geschichtsbuch über die Targaryens, Fire and Blood, arbeitet damit, was weiß jemand und wie sehen wir diese Geschichte aus seinen Augen. Und wir haben halt nie eine Geschichte aus den Augen von Rhaenyra Targaryen erlebt. Und das gibt uns diese Folge, im Guten wie im Schlechten. Ich habe sie manchen Leuten gepitcht als Stell dir vor, The Fly bei Breaking Bad, diese eine Folge, die dich einerseits total abfuckt und nervt und deswegen lange Zeit die am schlechtesten bewertete Folge bei Breaking Bad war, die aber gleichzeitig, finde ich, unerlässlich ist, warum das Staffelfinale der dritten Staffel bei Breaking Bad einer der besten TV-Momente dieser ganzen Serie war. Das geht nicht ohne The Fly. Und ich glaube, mit dieser Folge haben wir unsere The Fly-Folge für House of the Dragon. Aber das kann uns auch nur die Zukunft zeigen. Das kann ich auch nicht sagen. Ich habe keine Ahnung.
Ja, da weiß ich auch noch nicht mehr, aber ich finde diesen Vergleich sehr berechtigt. Und ich glaube auch, dass ganz, ganz viele Leute, nachdem sie diese Folge sehen, sich denken, boah, so eine Folge hätte ich gerne für Danny gehabt. So eine Folge hätte ich gerne mit Daenerys gehabt. Das war wirklich...
Absolut, das habe ich mir auch gedacht. Ich habe das jetzt hier nicht in die Talking Points reingeschrieben, weil ich dachte, das kommt organisch sowieso.
Ja.
Aber das ist das, was... stimmt, diese The Fly-Folge hat Daenerys gebraucht, frühestens, als sie in Meereen geherrscht hat. Aber allerspätestens in den letzten zwei Staffeln hat sie diese Folge gebraucht, damit du in diesen Charakter mehr eintauchen kannst. Was nicht bedeutet, dass eine Rhaenyra Targaryen eine zweite Daenerys Targaryen ist. Aber auch das werden wir nicht komplett auflösen, weil wir natürlich nicht das Buch spoilern, sondern wir reden nur von Game of Thrones, alle 8 Staffeln, bis einschließlich The Night of the Seven Kingdoms, was, glaube ich, heute keine Rolle spielen wird, bis hin zu dieser Folge. Also das Übliche, wie immer, das ist mein Spoiler-Disclaimer. Und wir gehen jetzt ein bisschen rein und reden ganz offen. Aber wir gehen auch technisch und trocken rein, indem wir einfach mal über den Namen reden müssen dieser Folge. Weil die heißt im Englischen Rhaenyra Triumphant. Also, wie soll ich das sagen? Das ist, wie übersetze ich das? Die deutsche Übersetzung ist nämlich Rhaenyra triumphiert. Mhm. Und ich finde, da steckt schon etwas freiwillig oder unfreiwillig drin, also ein Unterschied in der Übersetzung, wie es eigentlich gemeint ist. Weil im Deutschen, wenn du Rhaenyra nimmst und sagst, setzt das Verb dran, triumphiert, dann ist es ja sehr klar. Aber wenn du es im Englischen sagst, Rhaenyra triumphant, das ist kein Verb mehr, also bitte korrigiere ich, wenn mein Englisch einfach zu schlecht ist, sondern es ist in dem Fall ein Adjektiv, glaube ich, oder? Sie hat bereits triumphiert. Sie ist triumphierend.
Genau, triumphierend wäre die über...
Triumphierend, ja.
Ja, doch, das wäre die Übersetzung triumphierend und das haben sie das nicht eins zu eins so... Nee, ich hab...
Ja.
Ich, zu lange her. Wir arbeiten beide mit Wörtern, aber das, keine Ahnung, Deutschunterricht, lange her. Grammatik, keine Ahnung. Aber triumphant wäre auf jeden Fall triumphierend. Also dieser Moment während, also... Ja, währenddessen. Triumphiert ist ja jetzt gerade und triumphierend ist in der Vergangenheit fast schon, oder?
Ich witzig, dass ich mir nicht mehr Gedanken drüber gemacht habe, aber mein Bauchgefühl hat sofort gesagt, es ist ja eben nicht wie im Englischen, als wenn du ein Verb benutzen würdest, hättest du gesagt, Rhaenyra triumphs, irgendwas mit S. Das ist insofern ein Unterschied, weil wenn du triumphierst, dann ist es auch so, du hast triumphiert. Aber es ist ein Unterschied, ob man sagt, jemand glaubt, dass er triumphierend ist. Also ich glaube, in diesem triumphierend steckt, und das mag auch rein interpretiert sein komplett, so ein bisschen ein Konjunktiv. Das ist so ein bisschen, ist es denn wirklich so? Weil das ist die Frage, die ich reinwerfen würde. Ist es wirklich so, dass Rhaenyra triumphiert? Weil das ist für mich nicht die Aussage, sondern die Intention von ihr. Mhm. Und bis zu einem gewissen Punkt glaubt sie das auch in der Handlung, bis ihr bis zu einem gewissen Punkt es wirklich auf die Füße fällt. Ja. Und deswegen finde ich das schon einen entscheidenden Unterschied, den aber auch das Deutsche nicht komplett auffangen kann. Ich glaube, wenn du jetzt geschrieben hättest, Rhaenyra triumphierend, wäre das irgendwie richtig merkwürdig gewesen im Deutschen. Ja. Und dann musst du es auch so übersetzen.
Das hätte sich auch komisch angefühlt. Also ich glaube, triumphant ist halt auch, also das kann ja auch ein Titel sein. So The Triumphant, weißt du? So in dem Sinne. Also so hier, Rhaenyra, die Triumphierende. Das ist so ein bisschen das, was ich daraus lese, wenn ich das lese. Und das ist das, wie es nach außen hin jetzt erstmal wirkt. Beziehungsweise das, wo wir nach der zweiten Folge eigentlich geendet sind. Dass wir sagen, okay, sie ist theoretisch jetzt die Triumphierende nach außen hin. Aber du merkst sehr schnell auch in der Folge schon, dass das gar nicht der Fall ist. Also, und ich finde auch schon in der zweiten Folge, das muss ich schon auch dazu sagen, auch da merkst du in ihrem Blick und in ihrer Reaktion auf viele Dinge, die Damon zum Beispiel für genau richtig hält und das muss jetzt genauso passieren, da merkst du, für sie ist es gerade, das fühlt sich nicht nach einem Triumph an. Das fühlt sich gerade nicht gut an. Und das ist halt, und das ist in der dritten Folge die ganze Zeit so. Also du denkst dir, okay, jetzt sitzt sie da endlich auf diesem Thron, aber es fühlt sich nicht richtig an. Jetzt hat sie endlich ihre schicken Krönungszeremonie-Klamotten an, aber es fühlt sich gar nicht richtig an, weil sie dann halt auch noch ihre Tage bekommt. Also es ist wirklich, alles geht den Bach runter.
So. Ja, alles geht den Bach runter. Gut, dass du das mit dem Titel sagst. Es wirkt wie ein Titel, also der Folgentitel wie ein Titel für Rhaenyra wirkt, weil die Regisseurin Claire Kilner und Sarah Hess, die habe ich im letzten Podcast, glaube ich, sogar als die Rhaenyra-Spezialisten der Serie beschrieben. Sehr Rhaenyra-zentrische Episoden sind oft von ihnen. Also zum Beispiel glaube ich das Staffelfinale der ersten Staffel, jetzt schaue ich noch mal. Nee, ist nicht ganz, aber The Princess and the Queen zum Beispiel, die haben The Green Council gemacht, das war sehr Allison-zentrisch. Aber in der zweiten Staffel haben sie gemacht die Folge Rhaenyra the Cruel, auch in der Kombination. Sie haben The Queen Who Ever Was gemacht, was auch schon auf Rhaenyra angespielt hat. Und jetzt hast du nach diesem vermeintlichen Staffelfinale, diese zweite Folge, die mal als Staffelfinale gedacht war, die ja auch sehr Rhaenyra-zentrisch war, hast du wieder diese Kombination, die direkt die Fortsetzung dazu macht, aber nur aus ihrer Perspektive. Also allein schon von der Konstellation hinter der Kamera ist klar, dass Rhaenyra hier auf eine ganz andere Ebene gehoben wird. Das war ja auch meine These für dieses vermeintliche Staffelfinale. Das ist der Midpoint der Geschichte. Ab hier gibt es für den Helden oder die Heldin in dem Fall kein Zurück mehr. Ja. Die erreicht jetzt einen Punkt, okay, ab hier Point of No Return. Und jetzt kriegen wir die Delivery dafür. Hier kommt sie auch nicht mehr zurück. Und das ist der Struggle dieser ganzen Folge.
Ja, ich finde, also dadurch, dass du jetzt auch gerade gesagt hast, was für Folgen die gemacht haben, da sind ja das meistens halt immer Frauen sehr im Fokus. Also die weiblichen Hauptcharaktere, die halt dann da sehr in den Mittelpunkt gedrückt werden. Und was sie gerade innerlich auch beschäftigt. Sehr viele Emotionen, sehr viel, nicht einfach nur große Kämpfe, sondern eher der innere Kampf mit sich selber, der dann da immer thematisiert wird.
Ja, die berühmte weibliche Perspektive, nur ist es hier bei Rhaenyra Targaryen, was eine komplett andere Perspektive ist. Und eben die, die wir von Daenerys Targaryen eben nicht immer zufriedenstellend gekriegt haben. Deswegen ist diese Folge auch so ein riesiger Leap Forward im Verhältnis zu Game of Thrones. Ich habe jetzt ein Rätsel für dich. Es kann gut sein, ich kenne dich, du bist gut vorbereitet. Ich kenne dich. Ich bin gespannt, wie gut du das aus dem Stegreif weißt. Ich habe mir es extra nicht aufgeschrieben, die Lösung für dieses Rätsel, um mit dir gemeinsam jetzt zu errätseln, okay?
Okay, ich habe
diese Folge
Angst.
Hat hier. Nee, pass auf. Also wir haben ja gesagt, das ist eine Folge aus einer Perspektive.
Ja.
Was ja George R. Martin immer gerne macht in seinen Büchern. Er macht aber auch gerne einen Prolog rein. Und der Prolog ist oft eine Figur, die danach nie wieder vorkommt. Die auch in diesem Prolog stirbt. Das ist absolut witzig, wenn man die Bücher noch mal liest. Und das sind einfach sehr gute Kurzgeschichten. Jetzt sind diese Szene, über die wir jetzt reden müssen, ist keine gute Kurzgeschichte, aber eine Szene, die losgelöst von Rhaenyra ist. Und deswegen der sogenannte Cold Opener wurde. Ein Cold Opener ist ein kleines Intro. Die Rocket Beans machen das gefühlt bei jeder Sendung, die sie überhaupt machen, machen einen Cold Opener. Und dann kommt das Intro. Und so ist es hier auch. Wir haben eine Szene, in der eben Rhaenyra nicht dabei ist. Und weil sie da nicht dabei ist, ist sie nicht Teil der Haupthandlung, diese Szene, sondern spielt vor dem Intro. Und das ist die, wenn wir Night of the Seven Kingdoms rausnehmen, weil da hat nämlich jede Folge, glaube ich, einen Cold Opener. Also, weil die kein richtiges Intro haben.
Ja.
Jede Folge hat einen Cold Opener und dann kommt irgendwann der Titel rein und mit wechselnder Musik, was ja auch zum Humor dieser Serie gehört. Das nehmen wir jetzt raus. Wenn wir Game of Thrones und House of the Dragon alleine nehmen, gab es inklusive dieser Szene nur 6 Cold Opener in der gesamten Game of Thrones House of the Dragon Geschichte. Nur 6 Stück. Und das sind immer bedeutende Szenen gewesen. Glaubst du, wir zwei kriegen das jetzt zusammen? Sag mal eine.
Allen Game of Thrones, oh Gott.
Also ich sag dir, guck mal, einer ist schon mal sehr einfach. Einer
ja gut,
ist
in
sehr
der ersten
einfach.
Folge überhaupt,
richtig.
Klar. Das ist, also der
richtig.
Ist der bekannteste, an den habe ich auch direkt gedacht. Ja, also auch da genau mit dem Bild, der stirbt halt auch einfach direkt. So der Charakter, den du denkst, dass er wichtig wäre.
Einer?
Okay, boah, ja, Folge 1,
okay.
Staffel 1.
Wir machen es abwechselnd, wie in einem Wettbewerb, okay. Bis einer nicht mehr kann, okay? Dann sag ich jetzt, und ihr könnt draußen mitraten für euch, und dann sag ich jetzt, zweite Staffel, ich glaube, es war zweite Staffel, Tywin Lannister schmilzt Eis ein und macht daraus 2 Valyrian Swords. Richtig symbolisch für die Lannisters haben über die Starks gewonnen.
Okay, ja. Oh, fair. Wirklich nicht so einfach.
Unfairerweise habe ich ja vor ein paar Stunden erst nachgesehen. Ich habe aber nicht mal alle im Kopf. Ich gebe dir einen Tipp dann, okay? Ich gebe dir einen Tipp. Cersei.
Cersei. Okay, Cersei.
Eine Szene aus dem Buch, die nicht komplett zu Ende erzählt ist in der Serie und deswegen vieles offen lässt, was die letzte Staffel angeht.
Eine Szene aus dem Buch, die vieles komplett offen
lässt. Eine junge Cersei.
Oh, wo sie hier bei der Maggie the Frog ist und ihre Zukunft vorhergesagt bekommt. Diese Szene macht mich bis heute sehr wütend. Also ich habe sie gefeiert und ich fand es sehr schade, dass darauf nie wieder groß eingegangen wurde.
Ja. Das ist eine der Sachen, mit der ich ein großes Problem in der letzten Staffel habe, dass das nicht mehr aufgegriffen wird, weil es ja in den Büchern sehr gut erklärt, die ja auch aus Cerseis Perspektive übrigens erzählt sind und auch sehr viel mit Wahnsinn und Sachen in den Wänden zu tun haben. Oh, das könnte heute noch mal wichtig werden. dass das überhaupt keine Rolle mehr gespielt hat für den Rest von Game of Thrones.
Ja.
Also das Cersei so zu verschwenden, dass sie nur noch am Balkon steht und böse in die Ferne guckt und Wein trinkt, ist ein bisschen zu wenig.
Voll.
Und das ist einer meiner ganz, ganz, ganz großen Kritikpunkte in den letzten beiden Staffeln, dass sie nicht wussten, wie sie mit ihr weiterverfahren sollen. Und dann auch noch diese geile Prophezeiung, die erklärt, warum sie Tyrion so hasst, komplett liegen lassen.
Ja, dass sie halt diese Angst, also vor Tyrion wirklich und vor ihrem Schicksal nie mehr richtig ansprechen, das hat mich auch sehr wütend gemacht. Okay, aber ja, okay, das war ein Prolog.
Ich habe noch eine, die hätte ich jetzt zum Beispiel vergessen, wenn ich sie heute nicht nachgeschlagen hätte.
Okay.
Ich glaube, das war sogar die Eröffnung der, lass mich nicht lügen, 7. Staffel.
Oh.
Das müsste Arya sein, wie sie die Phrase umlegt.
Oh, das kann so.
Das war ein Cold Opener.
Das war ein Cold Opener. Aber ja, ergibt irgendwie auch Sinn, weil das so eine Szene ist, die ist für uns selber fühlt sie sich richtig, richtig gut an und wichtig. Aber im Gesamtkontext vom Rest war es da ja nicht mehr so relevant.
Ob so, die jetzt einen haben wir ja jetzt gekriegt. Das sind 5 dann. Also fehlt noch ein Cold Opener, der mir jetzt selber nicht einfällt. Schauen wir mal, ob wir gemeinsam draufkommen.
Okay.
Einen gab's noch.
In Game of Thrones oder House of the Dragon? Also, weil
House of the Dragon.
House of the Dragon. Okay, das hilft
ja
schon mal.
Okay, jetzt ist easy. Jetzt, wo du sagst, ist es easy.
Jetzt ist easy?
Ja, es gibt nur einen Cold Opener an den anderen. Und guck mal, Game of Thrones hat das auch gebraucht.
Also auch in der allerersten Folge.
Folge.
Ja, okay.
Mit dem Voice-Over von Emma Darcy 5 Folgen, bevor man sie überhaupt sieht.
Ach Gott, ja. Das habe ich schon wieder fast vergessen. Ich muss mir unbedingt die ersten Staffeln noch mal anschauen. Ich habe die schon lange nicht mehr gesehen, muss ich dazu sagen. Aber
ich wollte dich jetzt nicht bloßstellen. Ich finde, wir sind gerade gemeinsam auf sehr viele gekommen, ohne dass ich jetzt nochmal nachschlagen muss. Ich bin fest davon ausgegangen, ich muss nochmal nachgucken, weil wir beide nicht drauf kommen.
Mhm.
Aber das zeigt euch ja auch da draußen bei so vielen Game of Thrones Folgen, ich glaube ja über 70 plus House of the Dragon, Cold Opener super selten. Das muss hier wegen der Perspektive so sein, aber das hier ist halt wichtig. Was ist Wichtiges, was hier passiert? Erstens, ich liebe es, wenn man einen sich schließenden Kreis hat in einer Folge, wenn das Opening ein Payoff für hinten ist.
Ja, aber was
und
für
ich? Ich finde auch, es spielt auch mit der Perspektive eines Buchkenners.
Mhm.
Weil man erwartet ja einiges ein bisschen anders und dann kriegst du hier ein Kind präsentiert. Und auch wenn man sich mit der Serie auseinandergesetzt hat, du wirst schon ganz unruhig. So, weißt du doch, ich habe wirklich versucht, im Büro niemanden davon zu erzählen. Aber ich hab wirklich gedacht, so, ich bin gespannt, wie Leute darauf reagieren, dass das mit Darren sich anders entwickelt, als man denkt, auch wegen dem Schauspieler. Das haben die ja alles vorher ja bekannt gegeben. Das heißt, wenn man da super tief drin war, wusste man ja, welcher Schauspieler Darren spielt. Spoiler Alert, das ist
man
der.
Man hat ihn ja sogar schon gesehen.
Also ja, man hat ihn ja gesehen. Ich habe das nie, also ich habe das ja, bevor ich die 3. Folge gesehen habe, habe ich für keine Sekunde gedacht, dass das jetzt ein Page ist von Ormond, sondern dass es natürlich Darren ist, wer denn sonst? Er sieht ja auch noch aus wie Alicent.
Ja, voll.
Also grün gekleidet, rotbraune Haare. Die haben es ja nicht extra gefärbt, damit er irgendwie anders aussieht. Nein, der sieht ja so aus. Und es ist auch noch nicht unprominent besetzt. Ich meine, ich bin da nicht gut im Erkennen, aber irgendjemand hat mir im Büro gesagt, ja, das ist doch hier der Typ, der Link spielt in der Zelda-Verfilmung, die nächstes Jahr kommt. Und ich so, ach, stimmt!
Right.
Also sein Gesicht ist sogar nicht ganz unprominent, weil auch da sind ja erste Bilder schon veröffentlicht worden von ihm als Link. Also ich hätte nicht gedacht, dass sie eine Geheimniskrämerei draus machen. Bei mir war es sogar so, ich habe die 3. Folge, ich bin gespannt, wie es dir ging, ich habe die 3. Folge gesehen, also diesen Cold Open, und dachte so, hä? Das ist Darren? Okay, habe ich jetzt irgendwie komplett falsch? Hä?
Mir ging's eins zu eins genauso. Ich war auch so, hä? Aber also in den Büchern wird er doch mit roten Haaren beschrieben und dass er Allison viel ähnlicher sieht und dass er halt einfach viel mehr Hightower als Targaryen ist, was man unter anderem auch dann später in seinen, wie er sich verhält und so merkt. Aber das ist wirklich so, das sind halt solche Sachen, als der Junge da mir präsentiert wurde, ich war so, aber haben wir den nicht schon in der ersten Folge gesehen? Da stand doch sogar, also wenn du dir anschaust, wer in welcher Szene mitspielt, das kann man ja manchmal machen, dann steht da ist Darren zu sehen. Und ich war so, das ist aber nicht dieser blonde Junge, der mir da gerade vor die Nase gestellt wird. Bin ich gerade dumm? Also habe ich das gerade falsch im Kopf gehabt?
Weißt du, wer das auch gedacht hat? Fucking, und ich liebe die Internet-Meme-Kultur dafür. Fucking Tessarion hat das auch gedacht. Da gibt's ja jetzt schon ein GIF dazu, wie der Junge an Tessarion, an dem Drachen vorbeiläuft und der Drache guckt auch so rüber und dann guckt er wieder so halb in die Kamera, so vierte Wand mäßig so, what the fuck? Und gefühlt, und auch hier wieder Internet-Meme-Kultur, der Credit geht raus an euch alle da draußen, dieses GIF von Alicent, wie sie diesen Monkey Side-Eyes macht, als sie Darren zum ersten Mal, als sie den Fake Darren sieht. Das ist so genial. Das hat sich jetzt für mich immer in die Popkultur eingebrannt, genau wie dieser kleine Affe. Ihr wisst genau, welches Meme ich meine. Und Tessarion gehört so ein bisschen dazu. What the fuck? Wer ist das? Wer ist dieser Junge? Und man hätte es ja auch ein bisschen ahnen können. Also ich, aber gut, so sehr achte ich auch nicht drauf. Hier der Dings, der echte Darren, hat tatsächlich, wenn man drauf achtet, am Gürtel so Handschuhe, die er zum Fliegen benutzt. Mhm. Also wie jemand, der so einen Falken hat. Also er ist nicht einer der normalen Soldaten, offensichtlich ja nicht.
Überhaupt nicht, ja.
Aber sie haben es ein bisschen kaschiert, dadurch, dass Ormond ihn baden geschickt hat. Also nicht baden, sondern diesen Messenger zum Waschen bringen. Dadurch hat man es ein bisschen kaschieren können. Aber ich habe auch gedacht, natürlich macht er das bei Darren, weil Darren ist ja sein Mündel, wie es so schön heißt. Wie sagen sie im Englischen nochmal? Ward heißt das, glaube ich, ne? Ward, also wie Theon Greyjoy. Es ist ein bisschen wie eine Geisel, obwohl sie verwandt sind miteinander.
Also er kümmert sich um ihn, aber andererseits muss er halt auch auf ihn aufpassen und hat ihn halt hier stets im Blick. Das ist so ein bisschen das. Aber bei Tessarion, das war zum Beispiel auch was, wo ich dann direkt, da war ich auch so, so ein Drache, wenn jemand so nah an ihm vorbeigeht und der, ich bin mir nicht mehr sicher, ob der sogar so von ihm runtersteigt kurz oder so. Also es ist wirklich, er ist auf jeden Fall sehr nah an diesem Drachen.
Nee, er steigt nicht runter. Ich glaube, der wird vorbeigeführt, aber da kann mich jetzt meine Erinnerung auch täuschen.
Genau, aber auf jeden Fall ist er sehr nah da dran und normalerweise, wenn Drachen halt Leute nicht kennen, dann fressen die stimmt. Halt. Also das war, da war ich auch so, okay, vielleicht ist Darren gerade so auf der anderen Seite und ist so am Streicheln von Tessarion, bleib ruhig, alles ist gut.
Und nichtsdestotrotz hat die ganze Szene natürlich unglaublich auch Symbolkraft, weil wir eröffnen hier mit, erinnert euch, ne, das hier ist die Staffel, die uns als die Kriegsstaffel angeteasert wurde mit dem Ende der zweiten Staffel, mit dem Promomaterial, mit diesen zwei Folgen davor. Natürlich ist das die Kriegsstaffel und es eröffnet mit einem riesigen Heer, 15.000 Männer, die den Manda hochlaufen, hieß es ja. Die stehen in Reih und Glied plus Drache von nur drei Leuten inklusive drei Drachen. Und das ist so ein schönes Bild, um nochmal symbolisch für alle Leute zu beschreiben, drei Drachen sind halt mehr als ein Drache, ein kleiner Drache sogar, und ein ganzes Heer. Das ist völlig egal. Dieser Krieg ist ein anderer Krieg, als man sonst aus Game of Thrones kennt.
Obwohl man auch dazu sagen muss, welche Drachen da stehen. Also du hast halt mit Caraxes einfach einen der blutrünstigsten, stärksten Kampfdrachen mit Wormatha und Silberschwinge. Also Silverwing hast du halt wirklich, oder nee, Seasmoke ist das, oder? Müsste Seasmoke
sein. Nee, ich dachte, Hugh Hammer und Ulf sind da. Ja, dann, bin mir aber nicht sicher jetzt gerade.
Dann Silvers. Dann hatte ich es richtig in Erinnerung. Also Silberschwinge, Vermithor und Caraxes sind da. Und das sind halt alle drei große, starke, zum Teil kampferprobte, sehr kampferprobte Drachen. Da kann halt ein Tessarion nichts dagegen ausrichten.
Oder aber wenig. Auch egal, welche Drachensamen dabei waren, es ist ja auch ein Fokus in dieser Folge. Also springen wir jetzt nicht chronologisch durch, sondern gehen wir so ein bisschen von Handlungsstrang zu Handlungsstrang. Und ich glaube, ein Grundhandlungsstrang, der sich durch diese Folge zieht, ist, wie geht Rhaenyra mit ihren Verbündeten um? Mhm. Also die sie schon hatte, sind zum Beispiel die Drachensamen. Und hier stehen, also das sieht man, die Allianzen auf sehr wackeligen Beinen, spätestens beim Ritterschlag. Aber ich find's auch hier schön, wie das so humoristisch aufgearbeitet wird, weil Ulf ja seinen Kleidungsstil präsentiert. Ja. Und auch daraus ist ein Meme entstanden. Wie fragt, also er sagt Targaryen,
Ja.
Und ich glaube, es ist Damon, der sagt, absolutely not.
Yeah, absolutely not. Das war so genial. Auch mit diesem sehr, also er hat einen sehr trockenen Tonfall drauf und war so, ganz sicher nicht, schau dich an. So ganz ehrlich, du bist ja kein richtiger Targaryen.
Ist es ein guter Gag? Ja. Ist es Meme-worthy? Ja. Auch ja. Aber es zeigt uns, wo wir uns hier gerade bewegen, weil wir haben nicht so viel Ritterschläge gesehen in dieser Welt von Westeros. Also ich erinnere mich an Brienne, ich erinnere mich ganz prominent an wie heißt er nochmal? Der in The Night of Seven Kingdoms. Also nicht Dank, sondern der andere, aber es war ja symbolisch Dank.
Ja, natürlich der Knappe von seinem Cousin, wie heißt er? Oh mein Gott.
Ja, ja, ist egal, der Knappe. Ja. So, der Knappe wurde zum Ritter geschlagen.
Fossaway,
das war ja sogar,
oder?
Fossaway, es war ein Fossaway auf jeden Fall. Er hat sich ja dann Green Apple, glaube ich, genannt. Ja. Oder zumindest dann fürs Wappen Green Apple benutzt. Und das war so ein prominenter Moment, der sogar symbolisch so aufgeladen war, im Sinne von, als würde man Dank zum Ritter schlagen und damit hinterfragen, ob es je passiert ist oder nicht passiert ist. Tolle, tolle, tolle Szene. Und die kannst du ja, das habe ich ja in meinen Videos gemacht, weißt du, wie ich es dir gezeigt habe, weil ich so stolz drauf war. Habe ich dich mal wieder bei der Arbeit gestört. Ich habe das zusammengeschnitten mit der Brienne-Szene und es ging mit der Musik und diesem Schwur. Wie gewichtig das ist in Game of Thrones. Wenn jemand zum Ritter geschlagen wird, dann bedeutet das was. Ja. Und hier werden 3 Leute zum Ritter geschlagen. Und man sieht, dass es für Damon Business as usual ist. Hauptsache, er hat's hinter sich gebracht. Und gerade Ulf wirkt auch ganz schön geknickt, weil er von, man muss ja auch mal sagen, das ist ja seine Verwandtschaft. Und du merkst durch dieses Absolutely Not, dass sie diese Leute nicht als ihre Verwandtschaft akzeptieren.
Nee, gar nicht. Für die sind das halt einfach, in Anführungszeichen, nur Bastarde. Was ich auch da wieder, ich finde das so spannend, wie unterschiedlich sie mit Bastarden in dieser Serie umgehen. Eine Rhaenyra, die selber Bastarde gezeugt hat. Und auch das wird ja noch angesprochen. Und dann aber, das sind auch Bastarde, die von eurem Blut sind und trotzdem behandelt ihr sie, als wären das halt irgendwelche Leute, die halt jetzt gerade glücklicherweise praktisch sind, weil sie eure Drachen reiten können. Aber das war's. Also ich finde, Rhaenyra hat da nochmal einen anderen Umgang als Damon, weil Damon ist halt wirklich so, ich bin so viel besser als ihr. Oh mein Gott. Also wir wissen ja auch nicht, wie viele Drachensamen er vielleicht gezeugt hat da draußen in seiner Zeit im Flohloch. Dementsprechend könnte ich mir auch durchaus vorstellen, dass er das anders, insgesamt anders sieht und zu dem ganzen Thema anders steht, weil er sich halt denkt, man kann ja jederzeit irgendwie ein Kind zeugen. Das bedeutet ja erstmal noch gar nichts.
Es kommt übrigens noch dazu, das will ich jetzt lieber vage lassen. Ich glaube, die Serie hat das nie beantwortet. Die haben sich ja schon so ein bisschen um Ulfs Herkunft gekümmert, die sehr vage ist. Die Herkunft von Hugh Hammer wäre für diese Konstellation und dieses, wie man miteinander redet, sehr viel interessanter reinzuwerfen. Aber das lasse ich jetzt mal bewusst so offen stehen, zumal die Serie auch eine andere Lösung haben kann, weil ich glaube, das ist alles nicht final geklärt. Ich lasse es einfach mal so stehen. Was die Serie, weißt du, wir haben ja über Haarfarben geredet und wie wohl Targaryen-Bastarde aussehen oder nicht aussehen oder auch die Greens. Es gibt ja, man hätte es ja akzeptieren können, oder zumindest war das in meinem Kopfkino. Na gut, bei Rhaenys haben sie ja auch die Haarfarbe geändert. Die hat nämlich in der Vorlage, also erinnert euch, Rhaenys, natürlich die in The Red Dragon and the Gold abstürzt mit ihrem Drachen. Rhaenys hat in der Vorlage dunkle Haare. Und zwar sehr dunkle Haare, weil sie Baratheon-Blut in sich hat. Und es war von der Serie eigentlich clever zu sagen, das machen wir mal nicht, aus dem einfachen Grund, ihre Enkelkinder sind ja die Bastarde der Strongs, ganz offensichtlich, also Jacerys und Lucerys. Und wenn sie dunkle Haare hätte, dann hätte man auch sagen können, ja gut, es kommt von der Großmutter. Und dadurch, dass du das änderst, ist eindeutig, dass Rhaenyra Bastard in die Welt gesetzt hat.
Ja, also ich muss dir da ein bisschen widersprechen, weil mich hat's gestört, weil uns dann in Game of Thrones immer erzählt wird, dass Baratheons dunkle Haare hatten, weil der Samen ist stark. Also an der Stelle. Und das ist halt was, deswegen ist es in den Büchern auch so, dass sie die dunklen Haare hat, weil sich das Baratheon-Blut immer durchgesetzt hat. Immer. Also ausnahmslos. Und da ist es halt jetzt ausnahmsweise mal nicht so.
Da würde ich jetzt dagegen halten. Haha. Weil in Night of the Seven Kingdoms sind es so mal gezeigt, dass es nicht immer stimmt. Weil Baratheon-Blut ist ja auch in The Hand of the King mit den 2 verschiedenen Augenfarben und hat dunkle Haarfarbe, das stimmt, aber sein Bruder ja Targaryen Blond.
Ja.
Gleiches Blut. Also man muss dazu sagen, bei Game of Thrones ist ja die Aussage, das Baratheon-Blut setzt sich immer durch, Aber da war nicht von Targaryens die Rede, glaube ich, in dem Stammbaum, den er vorgelesen hat.
Ja, da ging es einfach grundsätzlich darum, dass wenn Baratheons, da ging es um viele andere Häuser, ja, mit denen sie verheiratet hatten und die Kinder hatten immer dunkle Haare. Aber ja, also ja, stimmt, Night of the Seven Kingdoms, aber davor und sonst in den Büchern wird dir erzählt, Baratheon Blut setzt sich immer durch und dadurch kommt Ned darauf, dass Joffrey ein Bastard ist.
Also die zwei verschiedenen Augenfarben war auf jeden Fall eine Erfindung der Serie, weil der Sohn von The Hand of the King das auch hatte, diese Krankheit. Genau. Und dann haben sie gedacht, ey, sie nehmen das auch für ihn, weil das so schön symbolisiert, dass Targaryen, dieses reine Blut der Targaryens, was sie ja eigentlich wollten, so schon nicht mehr da drin ist. Ne? 80 Jahre vor Game of Thrones hat das schon nicht mehr gestimmt. Deswegen ist das eine schöne Symbolik. Aber die dunklen Haare hat er, glaube ich, auch in der Vorlage beschrieben. Zumindest waren diese Artworks, die Fanartworks waren schon immer so. Und deswegen hat da Netz Idee auch nicht immer schon gestimmt. Aber es geht ja auch sehr auseinander. Weißt du, die Targaryens in die Bücher mit ihren violetten Augen und so. Ich bin ja eigentlich ganz froh, dass die Serie das nicht macht, sondern ein bisschen geerdeter wirkt, weil es schreibt sich immer gut. Aber ich denke mir auch jedes Mal im Buch, wirklich, in jedem Game of Thrones Buch stolper ich drüber bei George R. R. Martin, so toll er auch schreibt, aber wenn eine Frau mit einer halben Brust raushängend rumläuft, ich kann mir das einfach nicht vorstellen, ich finde, das sieht albern aus.
Nein, aber das ist Blödsinn. Also da muss ich ehrlich, aber auch da bin ich wieder anderer Meinung als du.
Ja, mach ich.
Also es in so vielen Kulturen so normal ist. So, es ist für uns heute in der westlichen Kultur nicht normal, aber
eine
auch das
raushängende,
ist Blödsinn.
Zwei raushängende kann ich. Ich kannte die nicht.
Nein, aber auch eine raushängende gab es in verschiedensten Kulturen unter anderem. Und vor allem, also auch da, das ist ja was, also dass die weibliche Brust so No-Go geworden ist, ist auch kompletter Blödsinn. Damit kann man sich auseinandersetzen. Vor allem, weil halt diese eine Brust raushängt ja ganz oft sowieso in der Öffentlichkeit gesehen wird, wenn man Kinder bekommt. Also wenn man halt Kinder stillen muss, dann hängt da öfter mal eine Brust raus. Also so absurd oder so befremdlich sollte das eigentlich gar nicht sein.
Lass mich bitte ein bisschen zurückrudern. Ja. Ich meine das gar nicht so kulturell. Ich meine das ästhetisch vorstellend in diesem cineastischen Fantasy-Welt. Ich kann mir das so schlecht vorstellen. Wenn man das jetzt in Herr der Ringe reinschreiben würde, würde ich es auch komisch finden. Also das meine ich mit albern. Nicht, dass Frauen nicht ihre Brüste raushängen lassen können. Aber so wie es George R. Martin immer beschreibt, ne, sie muss eine Brust raushängen lassen, irgendjemand anderes lacht, hat dabei einen blau gefärbten Bart, also und dann diese violetten Augen dazu, das ist so viel bunter als die Welt von Game of Thrones. Und wenn ich ja eines an der Serie liebe, also absolut liebe, da kann man jemand sagen über David Benioff, D.B. Weiss, Dumb and Dumber, die können mir alles sagen, was sie wollen, ich finde die Visualität von Game of Thrones und House of the Dragon und The Night of the Seven Kingdoms ist so viel besser, als es mir die Bücher je hätten geben können oder meine Fantasie hergibt. Also die Bücher plus meine Fantasie. So, das geht einfach nicht. Das sieht alles so viel blöder aus in meinem Kopf. Und ich bin froh, dass nicht jeder eine Ledermütze. Aber du bist Laperin, stimmt. Ich rede gerade mit jemandem, die sich sehr mit authentischer Kleidung in der mittelalterlichen Welt auseinandergesetzt hat. Du hast natürlich einen komplett anderen Anspruch als ich.
Ja, und ich denke mir halt auch da, also es gibt ja einen Grund, warum George R. Martin das in den Büchern so geschrieben hat, um eben verschiedene Kulturen auch wirklich unterschiedlich darzustellen, dass es da halt wirklich große Unterschiede gibt. Das haben wir heute aktuell in der Welt halt kaum noch, weil wir eine sehr globalisierte Welt haben und sich deswegen einfach die Stile in den letzten Jahrhunderten, Jahrtausenden extrem angeglichen haben. Aber wenn man sich Naturvölker anschaut, wo auch immer noch zum Beispiel es immer noch Naturvölker gibt, wo zum Beispiel die Frauen mit freier Brust rumlaufen, weil das da dazugehört, weil das da ganz normal ist, dann sehen wir, dass es da durchaus Unterschiede gäbe. Aber diese Serie wurde halt sehr an unseren westlichen Blick angepasst. Mhm. Und was ich auch in Ordnung finde, also auch da, weil ich mir auch vorstellen kann, dass es viele Leute eher irritiert. Ich persönlich find's aber immer schön, wenn man so zeigt, nee, da gibt's noch mehr als das, was wir kennen, weil diese Welt halt noch nicht so zusammengewachsen ist, sondern ganz im Gegenteil. Das sind halt ganz, ganz viele einzelne Kulturen, die zum Teil halt nie über ihr eigenes Dorf hinausgekommen sind. Deswegen ist es für die ganz normal, wenn die so rumrennen.
Ja, da gebe ich dir absolut recht. Und wo wir diskutieren überhaupt, das ist die Serie der Flapping Wieners, die sie in South Park ja besungen haben. Also wenn man irgendwo freiliegende Brüste und untenrum alles freiliegend sieht, dann ist es in Game of Thrones.
Echt
oder
so?
Wie geht dieser berühmte Spruch noch? It's not porn, it's HBO. Aber du hast recht, dieses Schambehaftete des Westens muss nicht unbedingt da drin sein. Aber mir persönlich, mich würde es immer wieder rausreißen, so als Stolperstein. So wie ich oft eine Sexposition, also eine Exposition, die mit Sex begleitet wird, in Game of Thrones rausreißt. Es gibt Szenen, da ist das fantastisch, wie zum Beispiel diese Littlefinger-Szene, die berühmte, in der er quasi seine Frauen dirigiert. Da finde ich, das bezeichnet ihn als Charakter so stark. Und da ist das nicht nur Mittel zum Selbstzweck. Aber in vielen Szenen in Game of Thrones und in House of the Dragon wirkt es oft wie Selbstzweck.
Das stimmt.
Und da stört es mich extrem, wenn Nacktheit nur zum Selbstzweck da ist.
Komplett, da bin ich voll bei dir. Wie gesagt, wenn Nacktheit aber dargestellt wird, um andere Kulturen und andere Erfahrungen einfach darzustellen, dann finde ich, ist es nochmal was anderes. Aber am Ende, ich bin da auf deiner Seite, was das Thema angeht, dass es wahrscheinlich für die meisten Leute besser ist, um in dieser Story drin zu bleiben. Dass wir halt, wenn wir Game of Thrones sehen, wollen wir eigentlich eine Mittelalterwelt sehen mit Drachen. Und wir haben halt auch da das europäische Mittelalter im Kopf und nicht, was sonst so auf der Welt passiert ist. Und deswegen ist alles, was da so ein bisschen rausreißt, entspricht halt auch nicht unserem Bild vom Mittelalter, das da ja immer wieder versucht wird, zumindest aufzunehmen.
Und in diesem Bild, das Game of Thrones oder Westeros immer aufbaut, sind ja Bastarde, spielen immer eine untergeordnete Rolle. Und jetzt sind wir ja bei Corlys endlich an einem Punkt angelangt, wo er seine Söhne anerkennt und anerkennen will. Und das ist ja endlich mal, also ich freue mich da vor allem für Allen, für Adam auch, aber der hat seinen Drachen. Allen ist wirklich nur, ist er jetzt nur die rechte Hand von Corlys oder ist er doch endlich sein Sohn? Und er sagt das ja so schön in der Folge vorher, das bedeutet mir mehr als, was hat er gesagt, Titel?
Reichtümer, Titel, weil sich sein Dad ja noch entschuldigt, so, ja, ich habe jetzt nichts mehr, was ich euch geben kann. Und er so, ja, aber es ging mir nie darum, irgendwelche Titel, irgendwelche Reichtümer, einen Sitz zu haben. Mir geht's darum, dein Sohn zu sein. Und das ist halt.
Und das ist so ja die Perspektive, die wir als Zuschauer haben. Ja. Ne? Wir haben diese Szene gesehen. Diese Szene hat Rhaenyra nicht gesehen. Und da finde ich so spannend, das ist ja auch schon immer bei George R. R. Martin so, wenn verschiedene Perspektiven aufeinandertreffen mit einer unterschiedlichen Agenda. Corlys ist an dem Punkt angelangt als Mensch, in dem er endlich seine anderen Kinder akzeptieren kann und in diese Familie aufnehmen möchte. Und Rhaenyra ist aber an dem Punkt, wo sie mit dem Bastard-Thema, das, was ihr ja sowieso schon immer anlastet, und sie hat auch gerade Bastarde legitimiert als Ritter. Also sie ist schon ein bisschen an ihre Grenzen gegangen. Und jetzt ist sie da an dem Punkt, dass sie das nicht zulassen will.
Ja.
Und das führt zu einem Shouting-Match, könnte man schon fast sagen, ne? Weil es gar nicht stimmt. Das ist nämlich ein einseitiges Shouting-Match. Aber dass Corlys gegen sie die Stimme erhebt, das hatte für mich auch noch mal deswegen so einen harten Beigeschmack. Weil genauso ist sein Bruder gestorben. Sein Bruder ist für dieselben Worte gestorben. Und er ist nur eine Sekunde später von Daemon nicht mal geköpft worden, sondern der halbe Kopf ist abgeschlagen worden. Und wie hat er so schön gesagt, he can keep his tongue. Und und deswegen hallen diese Worte noch mal extra bei mir nach.
Ja, also diese Szene war, ich verstehe beide Seiten komplett. Ich verstehe eine Rhaenyra, die sagt, okay, mein letztes Bastardkind, der jetzt Thronfolger ist, wird jetzt zurückgeholt. Dieses Thema Bastarde legitimieren sollte kein Thema sein, dass wir an eine große Glocke hängen, weil dann wieder mein Sohn, der Thronfolger, in Frage gestellt wird, dass für die Leute wieder einfach zurück ins Gedächtnis kommt. Ah ja, stimmt. Mit Bastarden geht die also sehr locker um. Da ist sie ja nicht so, dass sie da sagt, und sie will ja nach außen hin immer noch eigentlich dieses Bild zeigen. Nein, das ist gar kein Bastard. Das ist ein legitimer Nachfolger, wo wir alle wissen, dass das nicht der Fall ist und auch eigentlich alle in dieser Welt das wissen, aber für sie ist es halt gerade in dieser Folge unglaublich wichtig, dass ihr Außenbild jetzt passt, dass sie alles, wie sie sich das vorgestellt hat, wie es sein sollte, wenn sie Königin ist, dass das genau so ist. Und da gehört halt auch dazu, dass ihre Söhne einen legitimen Anspruch auf die Herrschaft haben und auch vor allem der Sohn, den sie gerade erst verloren hat, damit ja auch wieder ein bisschen zurückgestuft wird. Also das sind so viele Gefühle, die bei ihr sich gerade aufstauen zu dem Thema Bastarde und ein Corlys, der halt jetzt gerade endlich mal darüber hinweg ist, der davor ja auch, also gegenüber Rhaenyras Söhnen schon auch immer mal wieder Aussagen getätigt hat, dass er Bastarde nicht so gut findet, ist endlich mal an dem Punkt, nein, das ist jetzt in Ordnung und ich akzeptiere die, weil ich gesehen habe, die sind mir ähnlicher, als ich dachte. Das sind halt meine Söhne. Und er braucht es auch ein bisschen für sich selber, muss man auch dazu sagen, weil er vermisst halt seinen Sohn, er vermisst seine Tochter. Ja, er hat Enkelkinder, aber seine direkte Nachfolge, er vermisst seine Frau, die ihn auch immer so ein bisschen davon abgehalten hat, in seinem eigenen Kopf diese Bastarde zu legitimieren. Und jetzt sind alle halt weg, die er direkt um sich rum hat. Und dann hat er aber diese beiden Jungs, die ihm halt so ähnlich sind. Also vor allem ein Allen, der ihm ja extrem ähnlich ist vom ganzen Verhalten, von wie stur er ist, wie klar er aber auch seine Agenda durchzieht und dass er halt auch so ein Schiffsmensch ist. Das ist das liebt er halt. Und er liebt diesen Jungen und ist so, ja, das ist mein Sohn. Und jetzt möchte ich das der ganzen Welt zeigen. Und Rhaenyra ist so, nein, wir können das nicht der ganzen Welt zeigen. Das geht nicht. Das ist wirklich der falsche Zeitpunkt, um jetzt deine Liebe zu deinem Bastarden zu finden.
Und es ist auch deswegen der falsche Zeitpunkt, weil gerade so viel bei ihr abgeladen wird. Ja. Und das ist ja wieder die das ist wieder der Vorteil, wenn du nur ihre Perspektive hast. Du verstehst diese Last, die auf ihr liegt. Das ist natürlich inszenatorisch auch clever eingefangen, ne? Wir haben sehr viele Close-Ups. Wir hatten in der Folge davor gar nicht so viel Close-Ups wie sonst bei House of the Dragon. Die gehen ja immer sehr gerne in die ganz nahen Close-Ups und so ein künstliches Bokeh, also eine Unschärfe am Bildrand, um die Figuren so von ihrer Außenwelt zu isolieren. Und die Folge davor war sehr Shakespeare-esque. Oft waren sie gar nicht im Close-Up, sondern sehr in halbtotalen, sehr theatralisch tatsächlich, wie Theater gefilmt. Der Hintergrund mit den vielen Leuten. Rhaenyra steht alleine davor, als würde sie auf einer Bühne stehen und zum Publikum sprechen. So oft hast du diese Shakespeareske Wirkung gehabt bei diesem vermeintlichen Staffelfinale. Und jetzt arbeitest du wieder viel mit Close-Ups, teilweise mit schiefen Kameraperspektiven. Du hörst dieses ständige Geigenspiel seit Anfang dieser Staffel. Ich kann mich nicht erinnern, dass Geigen so prominent, also sie waren schon prominent, aber nicht so prominent durch diese ersten zwei Staffeln. Ja. Und das Geigen kannst du sehr leicht verzerren ins Verrückte, ins Böse, ins Intrigante und irgendwas brodelt hier. Und so ist halt diese ganze Folge. Und ich finde, deswegen ist sie so anstrengend, ohne eine Fliege zu haben. Sie ist sehr anstrengend, weil du diesen Stress, den sie hat, eins zu eins spürst, als würdest du selber auf diesem Thron sitzen und müsstest all diese Entscheidungen treffen.
Komplett, also vor allem, weil der restliche Ton ja dann auch wegfällt. Also immer, wenn sie dann in dieser Szene, wenn dann so auf sie rangezoomt wird und sie im Close-Up ist, dann fällt der restliche Ton weg und sie hört dieses Grollen, diese Geigen. Ich glaube sogar einmal auch Glocken, was halt eine krasse Parallele ist zu Danny. Oh. Also wenn ich das richtig mitbekommen habe, waren
es da werde ich jetzt nochmal drauf achten. Ja. Das ist ein interessanter Hinweis.
Also ich glaube, einmal waren es Glocken.
Man hat auch mal witzig, dass du Glocken erwähnst, weil, da muss ich nochmal nachschauen, aber in Rhaenyra the Cruel, ich glaube, es war auch die Folge, die hat, glaube ich, eröffnet mit dem toten Sohn von Aegon II. Und das war dieser Trauermarsch. Und da war Helena, da war Alicent und Glocken liefen, glaube ich, im Hintergrund. Es haben Glocken geschlagen von der Hohen Septe. Und du hattest dann diese krassen Close-Ups, zum Beispiel von Helena, ihr werdet euch erinnern, sie hatte so ein Flieder, so ein Tuch im Gesicht.
So ein Schleier.
Ein Schleier, ja. Genau. Und der Wind hat den Schleier so bewegt und ihr Gesicht schaut so durch. Also richtig, richtig, richtig schlimme Aufnahme nach Sun for Sun quasi, kam dann das. Und das war die Rhaenyra the Cruel-Folge. Und das wäre jetzt ein interessanter Zirkelschluss, wie ich gerne sage, dazu.
Ja.
Da werde ich noch mal drauf achten. Sie hatte auch Geldprobleme. Where's my gold? Wie sie so schön sagt. Wo ist mein Geld? Also wirklich wie so ein russischer Geldeintreiber in einem Gangsterfilm.
I need some money.
Was kommt noch alles auf sie zu? Eben das, was ich gesagt habe, ne? Dieses König, also sie sitzt ja wirklich, dieser Klassiker eigentlich, sie sitzt auf dem Thron und muss entscheiden. Das war ja etwas, das war, glaube ich, in der zweiten Staffel, mit dem Aegon sehr gestruggelt hat, dass er auf einmal, oh shit, König sein bedeutet, ja, ich muss die ganze Zeit Entscheidungen treffen, aber ich wollte doch mit meiner Entourage abhängen und weiter saufen und in Fleabottom in Puff gehen. Das war doch eigentlich das, was ich die ganze Zeit tun will und das konnte er halt nicht. Und bei ihm war es halt auch so eine jugendliche Ungeduld. Aber das ist so interessant zu sehen, weil als Zuschauer bist du so invested bei Rhaenyra und lange Zeit waren die Blacks quasi die Guten und die Greens quasi die Bösen und das shiftet jetzt so ein bisschen wieder, dass ich habe das Gefühl, die begeben sich langsam wieder auf Augenhöhe, je nachdem, wie du die harten Entscheidungen bewertest, weil das ist ja immer noch open for discussion. Und jetzt hast du eine Rhaenyra, von der wir alle, glaube ich, dachten, unabhängig vom Buch, dachten, das wird doch besser laufen als bei denen. Läuft es denn so viel besser? Nee. Frage an dich.
Also das finde ich, es läuft gar nicht besser. Vor allem, also das war für mich zumindest so der Fokus, als sie da in diesem Thronsaal saß und die Leute mit ihrem Problem auf sie zugekommen sind. Das sind größtenteils Probleme, die sie ausgelöst hat. So, die Leute hungern wegen der Seeblockade, die sie ausgelöst hat. Es sind halt immer noch Leute von der Triarchie unterwegs und plündern. Weil sie halt provoziert hat, weil sie wegen, also natürlich hat letztendlich auch Aegon sie dann auf seine Seite geholt und sich als Unterstützung geholt, aber auch da, dass die jetzt gerade so überall rumziehen und alles plündern, das liegt auch an Rhaenyra. Es ist, dass die hier Anführerin oder beziehungsweise die Kontaktfrau von Damon, die sich ja dann auch rausstellt und sagt, hey, schaut mal hier die Reichen, was die alle machen, die haben das ganze Essen gehortet und jetzt sind wir mal dran, dass auch da, also diese ganze Situation, in der die Leute sind, dass es denen so schlecht geht, liegt an Rhaenyra, zum Teil. Das ist hier, als die Rattenfänger auf sie zukommen, beziehungsweise als die Leute auf sie zukommen und sagen, die ganzen Rattenfänger wurden gehängt und deswegen haben wir jetzt ein Rattenproblem. Warum wurden denn die Rattenfänger gehängt? Wegen der Blut- und Käse-Sache, die halt am Ende auch von Damon, aber Rhaenyras Seite ausgelöst wurde. Und das ist halt was, also alle Probleme, die gerade auf sie einprasseln, hat sie zum Teil mit ausgelöst. Nicht gezielt, aber dass sie halt die Greens so ein bisschen aushungern wollten und solche Sachen, das fällt ihr jetzt auf die Füße. Und das merkst du halt, dass das gerade, also dass sie das auch so ein bisschen realisiert zum Teil. So, ach shit, wie soll ich denn damit umgehen? Ich habe mir das selber zugutekommen lassen oder beziehungsweise ich habe mir das selber angetan. Auch dass das Gold weg ist, ist ja auch so ein bisschen dieses, okay, das wurde ja auch zum Teil weggegeben oder beziehungsweise versteckt an verschiedenen Orten. Wegen ihr, weil die Greens halt gesagt haben, wir müssen das hier wegbringen. Auch da muss ich dazu sagen, in dieser Szene, wo Alicent dann, also wo Rhaenyra zu Alicent geht und fragt, wo ist mein Gold? Dass Alicent sagt, sie wüsste nicht, wo es ist, ist Blödsinn. Weil sie war in der Szene, ich glaub's ihr auch, also das ist super, es ist super glaubwürdig, wie sie das macht, aber sie war in der Szene im Hohen Rat, als darüber geredet wird, was mit diesem Gold passiert, war sie auf jeden Fall im Raum. Vielleicht hat sie gerade nicht zugehört oder so, aber sie war definitiv dabei. Also eigentlich müsste sie wissen, wo das Gold ist.
Ach, war das, als sie als Queen Regent quasi so ein bisschen am Drücker war und festgestellt hat, dass alle anderen ihr nicht zuhören?
Ja, ja. Und dann hat sie vielleicht auch nicht mehr zugehört. Also wer weiß. Aber da haben die Lannisters ja drüber geredet, unter anderem dann auch, wo das Gold halt hinkommt.
Ach, Wahnsinn, das wusste ich gar nicht mehr. Ja. Da war ich so sehr bei Alicent. Ja, ich finde auch interessant, wie Rhaenyra für manche Sachen eine Lösung findet, aber es ist ja nicht immer die optimalste Lösung. Und ich bin gespannt, wie ihr das dann auf die Füße fallen könnte. Weil, also auch dieses Umverteilen, das sie ja macht, das ja auch mit dieser klaren Drohkulisse über diese Ratten, ne, dieses auftischende Ratten, mega Schachmove, könnte von Tyrion sein.
So gut.
Aber ich glaube, Tyrion hätte das nie gemacht, weil er weiß, das ist keine langfristige Lösung oder hätte zumindest einen Backup-Plan, wie es danach weitergehen soll. Weil sagen sie ja auch, das ist für ein paar Wochen wird es die Leute ein bisschen satt machen, aber das ändert nichts an den Problemen. Jetzt hat sie ja nicht nur die Bevölkerung, die hungert und sie Rhaenyra the Cruel ja nannte, sondern jetzt hat sie auch noch eine ganze Adelsschicht, die der sowieso nicht so trauen ist, die teilweise mit den Greens kooperiert haben, einige hat sie befreit. Sie weiß ja nicht, wem sie da trauen kann. Und diese Leute dann auch noch zu verärgern, das ist nicht sehr clever. Das erinnert mich ein bisschen an Dany in Meereen, weil aus diesem Gerechtigkeitssinn, und da hatte sie ja auch recht natürlich, die ganzen Sklavenhalter aufzuhängen, in Rache für die aufgehängten Kinder alle paar Mal. Ich glaube, jede Meile war es damals. Wie sich ja später herausgestellt hat, sie hat aber auch die Sklavenhalter aufgehängt, die sich für die Freiheit der Sklaven oder für eine bessere Behandlung oder auch für ein Nachgeben zu Daenerys auch ausgesprochen haben, die hat sie auch umgebracht. Und zwar willkürlich. Ja. Na, also, und ohne Gerichtsverhandlung, das ist immer so das, was mich stört. Es ist immer so dieses pauschale, sittenhaft, wie man in Deutschland so schön sagt. Und das ist ja immer ein Zeichen für einen Herrscher oder eine Herrscherin, die es nicht ganz unter Kontrolle hat. Es gibt ja ein universelles Symbol dafür und das ist Blut auf dem Thron. Und da hat die auch eine interessante Idee, finde ich.
Ja, in den Büchern wird ja darüber auch gesprochen. Also da wird zumindest, die Bücher sind ja wie ein Geschichtsbuch aufgebaut. Ich glaube, jeder, der diesen Podcast hört, weiß das auch. Und da wird halt auch gesagt, dass Rhaenyra sich an den Klingen geschnitten hätte beziehungsweise auf den Thron blutet. Man sieht aber, und auch das finde ich unglaublich klug, es wird, als sie auf diesem Thron sitzt, sogar rangezoomt an ihre Hände. Die schneidet sich da nicht. Weil auch das ist ja so ein typischer Aberglaube in Westeros. Wenn du dich am Thron schneidest, dann bist du ihm nicht würdig. Sie schneidet sich nicht, also scheint sie ihm ja eigentlich würdig zu sein, aber sie blutet trotzdem auf den Thron, weil sie ihre Periode bekommt. Genau in diesem Moment, wo sie jetzt endlich da sitzt, kriegt sie halt ihre Tage und sie regt sich darüber super auf, weil das natürlich da vor allem zur damaligen Zeit halt dann auch bedeutet, okay, jetzt muss ich halt mir extra Tücher die ganze Zeit holen, ich muss darauf achten, dass meine gute Kleidung nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Das sind halt alles so Dinge, an die man als König auf dem Thron gar nicht so nachdenkt, aber am Ende willst du da halt nicht sitzen und dann am Ende ist da Blut drunter zu sehen und du musst dich darum kümmern. Das ist ärgerlich, das ist super nervig.
Und sie ist ja nicht die erste Targaryen, die sich da dran schneidet. Also auch Viserys war es in der Serie sehr prominent und bei ihm war es ja dann so ein Schneeball, der den Berg runterrollt und zu einer Lawine wird, wegen seiner Krankheit. Auch das ein bisschen anders als im Buch. Und bei ihr, diese Symbolkraft, das ist ja so witzig, auch wie die Bücher auch, finde ich, damit umgehen übrigens. Also erstens, klar, ein Geschichtsschreiber denkt, Blut auf dem Thron, sie hat sich dran geschnitten. Ja. Wir als Zuschauer, der mit dem universellen Wissen gesegnet ist, weiß, nee, sie konnte ja gar nichts dagegen tun. Das ist halt so passiert. Dann können wir uns fragen, steht dann trotzdem die gleiche Symbolkraft dahinter? Das kann ja auch bedeuten, eine Frau auf dem Eisernen Thron hat in Westeros nie eine Chance. Wobei ich immer behaupten würde, niemand auf dem Eisernen Thron hat eine Chance, diese Welt besser zu machen. Deswegen so wichtig, was am Ende von Game of Thrones passiert. Man könnte aber auch sagen, und das sagen die Bücher an einer Stelle, ich weiß nicht mehr, wer es gesagt hat und in welchem Buch, dieses Ding ist aus scheiß Schwertern gemacht. Natürlich schneidet man sich dran. Also daran sollte man vielleicht gar keine Symbolkraft einfach reinlegen.
Das ist es halt am Ende. Also es hat sich halt immer gut angeboten als etwas, wo du Dinge reininterpretieren kannst, wenn du mit einem König nicht zufrieden warst. Dass aber die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass sich fast jeder da mal dran geschnitten hat. Dass aber das bei den Leuten, die man nicht mochte, dann dementsprechend ausgelegt wurde, das würde ich jetzt mal als sehr gegeben ansehen. Aber ich finde eben, dass es nicht zeigt, dass sie nicht dafür geeignet ist, weil eben der Thron sie nicht schneidet, wenn wir davon jetzt ausgehen, dass es wirklich so wäre. Mhm. Es wird eben extra drauf gefilmt, sie schneidet sich nicht am Thron. Und zumindest auch im Nachhinein, also man sieht ja kein Blut irgendwie, das zurückgelassen wird. Also auch da wäre halt die Frage, ob das dann Hörensagen ist, weil sie, weil halt irgendwer gesagt hat, ja, aber sie hatte ihre Tage und dann, wie es halt heute auch so ist, und deswegen war sie halt dann da so emotional, also hat sie auf den Thron geblutet.
Ich würde es doch am ehesten als Stellvertreter dafür nehmen, ehrlich gesagt, dass man wirklich sagt, sie ist eine Frau, natürlich funktioniert das nicht, weil sie ist ja zu emotional. Kompletter Blödsinn. Männer noch einen Krieger angefangen haben, ja natürlich.
Noch nie.
So, und man muss ja nur mal nach Amerika rüberschauen, was Emotionalität und Leadership angeht. Was ich interessant finde, auch aus den Büchern, aber anders dargestellt, ist ja dieses Rattenplage. Du hast es schon gesagt, die Rattenfänger wurden ja aufgehangen von Aegon II. Und im Buch ist es so, dass auf Vorschlag von Otto Hightower dann die ganze Red Keep mit Katzen bevölkert wird, weil das ist ja dann quasi die Lösung dagegen. Und hier ist es aber so, dass es eben nicht die Greens sind, die sich dieses Problems annehmen, sondern dieses Problem erbt erstmal Rhaenyra. Und es ist zum Glück Ellen, der diese Idee reinbringt. Und ihr alle da draußen habt mehr oder weniger schon davon mitgekriegt, weil in Game of Thrones in der ersten Staffel ist es ja Arya, die immer wieder durch die Red Keep schleicht und versucht, eine Katze zu fangen für Syrio Forel, für ihren Fechtlehrer. Und diese Katzen sind die Nachkommen der Katzen, die sie, warte, lass mich rechnen, 170 Jahre davor ungefähr ausgesetzt haben. Also es hat sich tatsächlich durchgezogen. Das finde ich so ein geiles Detail.
Das ist großartig. Das sind so kleine Sachen, aber wenn man sie weiß, freut man sich voll. Und sonst ist es auch okay. Sonst ist es halt einfach nur Arya, die eine Katze fängt. Aber so schon gut.
Ich war einfach froh, dass sie es nicht komplett weggelassen haben. Als ich davon gelesen hatte, habe ich mir gedacht, so, oh, perfekt. Schade, dass sie das nicht benutzen. Weil es zeigt ja auch, dass Otto Hightower ein umsichtiger Hand war für den König. Und das haben sie ja stark gekürzt und ihn dann quasi nicht nur symbolisch weggesperrt aus der Serie, um ihn dann noch mal hervorzuholen. Und dass seine Lösung trotzdem da drin stattfindet, ist irgendwie cool. Ich frage mich nur, ob das jetzt Zufall ist, weil es nicht anders ging, oder ob das noch was zu bedeuten hat, dass dieser Vorschlag ausgerechnet von Ellen kam. Weil Ellen und Rhaenyra, obwohl Rhaenyra ja erst ablehnend ihm gegenüber war, wenn sie diesen Vorschlag befolgt, ist sie zumindest ihm gegenüber als Person, unabhängig von diesem Bastardstatus, ja gar nicht abgeneigt.
Das ist ja der Punkt.
So was Kleines, was da drin steckt.
Das ist sie auch Adam gegenüber nicht. Also das ist ja grundsätzlich, also auch in dieser Szene, wo da sie hadert kurz, als sie Hall sagt und ihn nicht Valerian nennt. Also du merkst so ganz kurz, wie sie so kurz stockt und dann Hall sagt, anstatt Valerian. Weil sie das von sich aus, von ihrer Überzeugung, schon eigentlich ihm gönnen würde. Also ich meine, sie hat sich ja auch gefreut, als sie Smoke geclaimed wurde. Und sie war auch da, fand sie Adam eigentlich sympathisch. Und wie gesagt, ein jetzt hier, warte, wie heißt der andere? Du hast es gerade gesagt.
Alan
und Adam. Und ein Alan, mit dem hatte sie halt bisher noch nicht groß was zu tun. Mit dem, den konnte sie noch nicht einschätzen. Jetzt kann sie ihn einschätzen und merkt, der ist auch ihr grundsätzlich sympathisch. Wie gesagt, der verhält sich wie ihre eigentliche, also wie halt ein Velaryon. Und sie mag die Velaryons. Sie hatte immer ein gutes Verhältnis zu den Velaryons. Eigentlich. Und die eigentlich sind halt auch Velaryons. Und jetzt macht sie alles kaputt, weil sie denkt, es muss halt alles, die Außenwirkung darf jetzt nicht mehr beschädigt werden, weil sie eh schon auf einem so wackeligen Thron sitzt.
Es wird noch ein neuer Spieler reingeworfen. Und das ist auch nur klar, dass es ein neuer Spieler ist, weil du versuchst ja immer nicht wertvolle Sendezeit oder auch kostbare Drehzeit zu verschwenden mit Nebenfiguren, mit Nebensätzen, die nichts zu bedeuten haben. Aber was hier sehr auffällig war, das war der kleine Aha-Moment für mich, als ich die Folge gesehen habe. Moment mal, den Schauspieler kennst du doch. Woher kennst du den? Ist das nicht der aus Fantastische Tierwesen? Ja. Dan Fogler, glaube ich. Der sich ja auch ganz prominent vorstellt, nämlich als Lord Torrhen Manderly. Also merkt euch den Namen schon mal.
Ich weiß es jetzt auch nicht, aber ich weiß, dass die Manderlys, also durchaus, dass er so prominent besetzt ist, spielt ja auch immer so ein bisschen drauf an, dass diese Person doch noch mal irgendwie relevant werden könnte.
Und damit belassen wir es. Ja. Die Manderlys im Namen sind auch in Game of Thrones schon vorgekommen, aber in den Büchern wird wichtiger als in der Serie. Das kann man auch noch sagen.
Ja.
Jetzt muss ich überlegen. Eine prominente Szene, die ein bisschen zu prominent war, auch wenn man nicht weiß, wie es weitergeht, aber sehr viel von Cersei gespiegelt hat, finde ich, ist natürlich Rhaenyras Vorgehen mit dem Glauben. Mit dem Seven-Pointed Star, mit dem Hohen Septon. Auf Deutsch heißt es, glaube ich, Hoher Septon, ne? High Septon auf Englisch. Wir wissen ja aus Game of Thrones, wir sind ja vorbelastet als Zuschauer. Wir wissen, das ist keine gute Idee, sich mit dem Glauben anzulegen. Und es ist ja auch so, das haben wir ja auch in Night of the Seven Kingdoms schön gesehen, dass es auch Targaryen geben kann, die sich sogar sehr diesem Glauben verbunden fühlen. Das hatten wir ja mit Balon Targaryen. Ja. Balon war sehr gläubig und zitiert ja auch sogar quasi die Schrift von diesem Seven-Pointed Star, von diesem Glauben. Und das war ja auch politisch gesehen eigentlich der Weg von Aegon dem Ersten. Er hat als alter Valyrer, hat er trotzdem diesen Glauben angenommen, in dem Wissen, dass das hilft, dieses Königreich zu vereinen. Und deswegen sind es ja in der Zählung 7 Königreiche oder 7 Königslande statt 9. Weil dieses 7 ist halt so wichtig in diesem Glauben. Deswegen steht das da drin, auch wenn es keiner hinterfragt, wie Dank zum Beispiel. Und Rhaenyra missachtet das. Und das ist so ein Punkt wie da, wir wissen es aus Cersei-Geschichte, das ist keine gute Idee.
Aber wir wissen es auch schon lange. Also wir wissen schon länger, dass die 7 für Rhaenyra noch nie eine wichtige Rolle gespielt haben, sondern dass sie halt wie ihr Onkelgemahl, immer wieder weird, wie halt Daemon auch, eher die alten Wege versucht zu gehen.
Also dieses alte Meme-Denken, you won't believe this. Yes. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Oh, they look like a couple. You won't believe this. You won't believe this.
Und auf jeden Fall, der und sie gehen ja die alten valyrischen Wege, die sprechen ja auch miteinander hauptsächlich, High Valyrian und solche Dinge. Und da gehört halt auch dazu, dass man nicht an die 7 glaubt, sondern eben an die alten valyrischen Götter. Und das ist halt, das merkst du bei ihr immer mal wieder, das wird in der, auch wenn sie mit Alicent geht ja regelmäßig dann auch beten und ist eine sehr gläubige Person im Gegensatz zu Rhaenyra. Und da wird das immer so wieder einem aufgezeigt. Und in der Szene mit dem High Septon, da warnt er Rhaenyra ja auch so ein bisschen, eben sich mit dem Glauben anzulegen. Klar, erinnert das an Cersei. Wer aber die Bücher kennt, weiß, dass es da noch einen Charakter gibt, mit dem Rhaenyra in den Büchern auch öfter verglichen wird. Und zwar Maegor den Grausamen. Und der hat sich auch mit dem 7 den Gläubigen angelegt, gegen die Faith Militant damals. Und der hat einen sehr blutigen Krieg geführt. Und sie wird eh schon immer als Maegor with Tits beschrieben in den Büchern. Also Maegor mit Brüsten.
Ja, aber da kommen wir zum Unterschied zwischen Rhaenyra im Buch oder wie Rhaenyra beschrieben wird und wie wir sie in der Serie kennengelernt haben. Und da kann man ja auch wenn George R. Martin und Ryan Condal, der Showrunner, auseinandergegangen sind ab der zweiten Staffel. In der ersten Staffel wird ja schon etabliert, dass Rhaenyra und Alicent sehr viel vielschichtiger sind, als die Geschichtsbücher in Westeros oder die Gelehrten in Westeros je erfahren hätten können. Und das ist halt so ein Grundmotiv, das da immer drin liegt. Was Glauben angeht, da finde ich auch die Herangehensweise von George R. R. Martin so fantastisch, weil es ist halt eine fantastische Welt. Und in dieser fantastischen Welt gibt's Drachen, es gibt die anderen, The White Walker. Es gibt sehr viele Götter, die man hätte glauben können und die auch funktionieren. The Many-Faced God und so weiter. Und die Faceless Man. Alles, was eigentlich, und das finde ich das Faszinierende an Game of Thrones, alle Götter, von denen wir je hören, scheinen zu funktionieren, Anführungsstrichen. Ja. Also es passieren übernatürliche Dinge in ihren Namen oder sie werden ihnen zugeschrieben. Und also das ist ein Unterschied, ob du nur an etwas glaubst oder ob du weißt, dass es funktioniert. So, egal was die Red Woman sagt, wir haben gesehen, wie sie einen Dämon geboren hat. Wir sehen die Drachen, wir wissen, dass der Scheiß funktioniert. Der einzige Glaube, bei dem wir nie gesehen haben, dass irgendetwas funktioniert, ist ausgerechnet dieser Seven-Pointed Star. Also wir kommen ja aus einer Zuschauerperspektive, sind wir in Rhaenyras Perspektive. Sie reitet auf einem Drachengott. So, sie muss auf diesem Thron sitzen, weil es eine Prophezeiung gibt, von der sie weiß. So, also natürlich handelt sie nicht in dem Glauben dieses Glaubens und das Politische blendet sie aber aus. Wir als Game of Thrones Zuschauer wissen aber, und das ist das Tolle an George R. R. Martin, er nimmt nicht nur Religion, die funktioniert, sondern er nimmt sich wenigstens eine Religion, die nur wegen Politik wichtig ist.
Ja.
Genau wie die echte Religion in der echten Welt.
Das ist
so fantastisch.
Ja, es ist großartig, weil es eben die echte Welt unglaublich widerspiegelt, dass halt letztendlich das Christentum ist, während andere, also viele Fehlgötterglauben bestehen halt darauf, dass die Götter halt einfach das tun, wie eben Stürme heraufbeschwören, die Welt um uns herum beeinflussen und damit hat man sich Dinge erklärt. Und diese Dinge passieren ja. Also, dass es Stürme gibt, dass es Missernten gibt und so weiter, das sind ja alles Dinge, die passieren und das hat man dann halt den Göttern zugesprochen. Für das, was aber Christus oder beziehungsweise der christliche Glauben steht, das sind alles so Sachen, die sind sehr viel weniger greifbar, sehr viel weniger zeigbar. Mhm. Trotzdem ist es einer der wichtigsten und einflussreichsten Glauben geworden, weil Menschen sich den zu eigen gemacht haben. Und an der Stelle, also ich judge niemanden, wenn er glaubt. Gemeint. Genau, das ist nicht wertend gemeint. Ich werte nicht. Das ist nur die Beobachtung über die Zeit hinweg. Und das ist halt genau das, was der Glaube der Sieben widerspiegelt. Das ist halt ein Glaube, der hauptsächlich besteht, um eben Macht zu erklären. Um zu sagen, hier im den Augen der Sieben bist du würdig. In den Augen der Sieben ist das und das richtig. Und so wird es dann halt auch für das Volk irgendwie dargestellt. Und die sind so, ja, okay, gut, wenn das der High Septon sagt, dann wird es schon so stimmen. Und das ist auch noch was, das wollte ich noch dazu sagen, zu dem ganzen Megor-Darstellung und diesem Vergleich. Eine der Quellen für Fire and Blood ist ja ein Septon. Und ich bin mir nicht sicher, ob das nicht sogar dieser Septon ist. Was dann wieder komplett Sinn ergibt, dass er sie als cruel, als Vergleich mit Maegor mit Tits darstellt, als Quelle, weil sie ihm halt widerspricht, weil sie halt nicht auf seiner Seite ist. Was halt ein bisschen dumm ist, leider.
Das habe ich echt verpeilt nachzusehen. Nee, warte mal. Also da, diese Quellen.
Es gibt einer drei war Quellen. Septon.
Stimmt,
das
müsste er sein.
Ein Septon, ein Maester und halt noch hier der Narr. Das
der
sind
Narr.
Die drei Quellen.
Genau. Ja, du hast recht.
Und ich glaube, dass das der Septon ist.
Das war dieser Septon. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, dass er das sein könnte.
Also
ja, klar.
War nur mein erster Gedanke. Als ich den gesehen habe und als ich gesehen habe, wie er mit ihr umgeht, war ich so, ey, das ist voll logisch, dass der dann in der Geschichtsschreibung so über sie spricht.
Ich verspreche euch da draußen, ich werde das für mein Video nochmal nachsehen, aber ich finde auch diese Inception, selbst wenn das nicht ist, ist ja egal, es ist ja diese Perspektive. Wie denkt ein Septon über Rhaenyra? Und auch wenn das ein anderer dann so wiedergeben wird, das spielt ja gar keine Rolle. Und hier wird einiges ins Rollen gebracht, sonst hättest du die Szene nicht.
Ja.
So, und ich glaube, und das wäre jetzt die große Frage, triumphiert Rhaenyra wirklich in dieser Folge? Also nicht nur anhand dessen, dass es ja damit ausgeht, dass sie diesen Darren-Plot durchschaut und merkt, sie ist auf was reingefallen und jemand anderes wird platziert als ein Gegenspieler, der auf Augenhöhe mit ihr taktiert, nämlich Ormond Hightower. Ist ja klar, dass sie eben nicht triumphiert hat, zumindest nicht final. Es reicht nicht, nur auf dem Thron zu sitzen, so wie es nicht reicht, zu sagen, man ist der König, weil das macht einen noch lange nicht zum absoluten Herrscher. Und an dem Punkt findet sie sich ja wieder.
Ja.
Ich finde, die Entwicklung, die die Folge sonst nimmt, es wird durch andere Sachen eben foreshadowed. Die Ratten haben wir ja schon genannt. Sie hat das Rattenproblem quasi gelöst, aber die Ratten, weißt du, Ratten sind ja eh schon ein Symbol für Verräter, für Krankheit, für Sachen, die du eigentlich nicht her. Du kannst Ratten nicht komplett ausrotten. Das geht einfach nicht. Die werden uns Menschen überleben, wenn hier irgendwann der Asteroid auf die Erde stürzt oder der Atomkrieg losgeht. Die Ratten werden uns überleben. Und so ähnlich ist es bei Rhaenyra auch. So, das ist die eine Symbolik. Und die andere Symbolik ist, am Anfang der Folge stehen die auch wirklich ja noch in diesem Atrium oder wie das heißt. Mhm. Und überall fallen die Banner rechts und links runter. Die grünen Banner. Die Grünen haben verloren. Und am Ende verbrennen diese Banner und sie schaut in dieses Feuer. Und Feuer ist ja, wenn Targaryens und Feuer zusammenbringst, ist klar, hier wird noch sehr viel Zerstörung stattfinden. Und gewonnen hat sie noch lange nicht, weil das siehst du in ihren Augen, dass sie genau weiß, dass sie noch lange nicht gewonnen hat.
Ja, auf jeden Fall. Und auch dieses Rattenbankett, also das ist ja auch, sie sagt ja auch, so was, oder beziehungsweise wird dann die Frage gestellt, was hätte denn Viserys getan? Ja, er hätte ein Bankett veranstaltet. Was ja grundsätzlich erstmal so, ja stimmt, das wäre wirklich der Umgang gewesen. Nur ihr Umgang ist halt eigentlich so der Robin Hood Move, das muss man dir auch sagen, so aus unserer Perspektive zumindest ging es mir so, musst du sagen, ob es dir anders ging. Aber ich dachte mir in dem Moment, ja, let's go, lass die Reichen, bei denen gesagt wurde, hey, die haben den Armen das Essen weggenommen, lass die Ratten fressen und nimm denen ihr Essen weg. Ich habe das richtig gefeiert in dem Moment, auch wenn ich wusste, dass es richtig dumm ist. Und dass sie halt einerseits klar den Weg ihres Vaters geht und in ein Bankett schmeißt, weil sie ja auch am Anfang gesagt hat, sie will eben jetzt wieder Turniere schmeißen, sie will Bankette geben, sie will all das, wofür ihr Vater bekannt war, weshalb ihr Vater auch so beliebt war bei allen. Das will sie wieder aufleben lassen. Aber sie hat nicht die Mittel dazu. Und die Situation ist halt ganz andere als die bei ihrem Vater. Und sie macht halt dann dieses Rattenbankett als Konsequenz aus der kompletten Situation. Und das ist so gut. Also
einerseits ein cooler Boss-Move. Andererseits ist uns Zuschauern ja auch sofort klar, strategisch ist das nicht die allerbeste Entscheidung. Also es ist so, wie so, du heilst gerade ein Symptom, aber machst dir wahrscheinlich neue Feinde und die Krankheit müsste ab hier eigentlich nur schlimmer werden.
Ja.
Also es ist wirklich, das hat jetzt auch nichts mit Buchwissen oder so zu tun. Das ist das, was mir diese Folge erzählt. Das ist alles keine Lösung. Das sagt man ja ihr, das ist keine Lösung. Und ich sehe auch nicht die Lösung. Also es hat auch nichts damit zu tun, dass eine Frau auf dem Thron sitzt oder so, sondern wie willst du das lösen? Das ist quasi unmöglich. Ja, sie und die Greens haben sich in diese Situation manövriert und da kommst du eigentlich fast nicht mehr raus. Und ab jetzt wird's halt spannend, wie sie damit umgeht und was es mit dem neuen Bösewicht auf sich hat. Aber das werden wir alles nächste Woche sehen, wenn wir zur vierten Folge kommen.
Ja.
Ich sehe schon, du sitzt auch auf brennenden Kohlen, was diese Folge angeht.
Ich freue mich schon sehr drauf. Also ich habe mich über ganz viel in dieser Folge gefreut. Noch ein paar Easter Eggs, die ihr vielleicht, das muss ich sagen, weil ich sie mir aufgeschrieben habe. Und zwar unter anderem, also wir haben dieses Mal, wir haben drei valyrische Schwerter an einem Ort gesehen. Wir hatten Ormund Hightire, der Wachsamkeit getragen hat. Wir hatten Jon Roxton, der Waisenmacher getragen hat. Und dann noch Daemon mit dunkler Schwester, die alle da gemeinsam standen. Valyrische Schwerter sind super selten, aber das zeigt auch nochmal, wie wichtig dieser Prolog war. Und Ormond nennt Daemon the Rogue Prince, was ein inoffizieller Titel von Daemon in den Büchern ist, was ich auch sehr gut fand. Es wird Daemon spiegelt, weil wir haben über Daemon sehr wenig geredet jetzt, aber Daemon spiegelt Dany in dieser Folge extrem gut wider. Also die verrückte Dany am Ende, weil er ja auch sagt, wir werden die ganze Welt einnehmen, wir werden YT einnehmen, und auch da wird kurz YT gedroppt einfach, wo viele Leute wahrscheinlich, die Bücher nicht kennen, sich auch denken, was ist das für ein Ort? Also das ist eigentlich ja nochmal ein kompletter eigener Bereich, also das alte China sozusagen in der Westeros-Lore. Und dieses Verrückte, dieses Machthungrige wird da halt wieder gespiegelt. Und eine Rhaenyra ist nicht, weil das ist nämlich auch das, weil wir vorhin schon gefragt haben, ist Rhaenyra jetzt die neue Dany? Ist sie eigentlich von dem, wie sie sich verhält, erstmal nicht. Aber sie hat einen Daemon, der diese Vorstellung, die Dany am Ende hat, mitträgt und ihr immer wieder mitgibt und immer wieder sagt, hey, das ist der Weg. Das macht's für Rhaenyra umso schwerer, weil er halt einer ihrer wenigen überhaupt noch bestehenden Bezugspersonen ist. Was sich aber jetzt auch anders verändern kann, weil sie gesagt hat, wir brauchen Sheepstealer und wir brauchen den Reiter von Sheepstealer tot, was die Tochter von Daemon ist.
Also, in der Serie wohlgemerkt. In der Serie, also eine Dynamik, die sich so gar nicht eigentlich ergibt aus dem Buch heraus. Also eine der vielen Butterflies, wie es ja George R. R. Martin genannt hat. Also es gibt andere, es ist ein anderer Konflikt, sagen wir es so. Und auch jetzt gerade für Damon persönlich ein anderer Konflikt. Er hat in der Rolle, ich glaube in der Folge, deswegen habe ich glaube ich so wenig über ihn geredet, auch wenn sein prominenter Rogue Prince-Titel fällt. Das hieß ja auch eine Folge der ersten Staffel, ich glaube die dritte oder so, direkt nach ihm benannt. Er ist ein bisschen das Teufelchen auf ihrer Schulter. Er ist ein Berater, der sie in eine ganz bestimmte Richtung pushen will. Und sie ist ja noch so unentschlossen dazwischen. Und ich habe ja schon angedeutet, ich finde, sie spiegelt ja nicht nur Danny, sie spiegelt sogar ein bisschen Cersei.
Ja.
Weil Cersei in den Büchern folgen wir ja ihr, wie sie langsam wahnsinnig wird. Ich sag nicht, dass Rhaenyra deswegen wahnsinnig wird. Aber sie wird durchaus so in der Geschichte von Westeros beschrieben, weil es von außen so wirkt für Leute, die wir ja gerade gesagt haben, die auch missgünstig gegenüber sind. Und das war, also wenn es eine Folge gab, die zumindest so ein bisschen auch gerechtfertigten Wahnsinn in ihren Kopf gepflanzt haben, inszenatorisch wie durch die, aber wie auch durch die äußeren Umstände, dann war es diese Folge. Ja. Also es war wirklich so, Cersei in den Büchern sieht ja quasi Tyrion in den Wänden. Sie glaubt ja, dass Tyrion da noch in der Red Keep ist und ihr auflauert. Und ich finde diese Ratten, ne, also auch die Panik, die Rhaenyra vor diesen Ratten hat, das war so stellvertretend für all das, was in diesen Mauern noch auf sie lauert, weil so viele Leute ihr missgünstig gegenüber sind.
Und was man schon dazu sagen muss, ob sie verrückt wird. Ich würde schon sagen, dass sie aktuell ein bisschen verrückt ist, zu diesem Zeitpunkt jetzt schon in Folge 3, dass man sie ein bisschen so bezeichnen kann, weil sie sieht Jace, also sie sieht tote Menschen. Sie sieht die Geister ihrer Vergangenheit durch die Hallen wandeln. Und zumindest, das heißt ja nicht, dass man davon nicht wieder wegkommen kann, aber ihre Psyche ist definitiv angeknackst, hundertprozentig. Also das kann man, glaube ich, nicht.
Das ist auch die Folge, die Daenerys gebraucht hätte.
Ja,
so. Und es gibt ja diese Ausrede, die Götter werfen eine Münze, wenn Targaryen geboren wird, aber das ist ja wieder nur, das ist wie mit dem Schneiden am Thron, das ist das, was das Volk sagt.
Ja.
Und wichtig für eine Serie, und das hat ja Game of Thrones in den letzten Staffeln ein bisschen verpasst, ist es auch zu erzählen, warum ein Mensch tut, was er tut.
Ja.
Und ich glaube, hier sind sie auf einem sehr viel besseren Weg. Und deswegen hat mich diese Folge auch so glücklich gemacht.
Komplett. Das war genau das. Also wir hatten ja auch schon in unserem Talk drüber geredet, dass ich Rhaenyra davor zu passiv fand. Dass ich das Gefühl hatte, dass Rhaenyra zu schwach und emotional gezeichnet wird. Und in dieser Folge siehst du aber genau, was sie gerade beschäftigt, warum sie die Dinge tut, die sie tut und wie sie versucht, Dinge zu lösen. Also es ist ja trotzdem noch so, sie versucht ja eigentlich irgendwie da noch einen positiven Outcome aus der kompletten Situation zu ziehen. Aber sie tritt damit halt auch andauernd anderen Leuten auf die Füße, wo sie halt immer so, ja okay, gut, aber da ist ja schon mein Verbündeter, ich versuche jetzt die anderen Leute von mir zu überzeugen. Und damit verliert sie dann die anderen Verbündeten und schafft es damit dann niemanden so komplett für sich zu gewinnen. Und das ist super gefährlich.
Ich kann mich da auch nur wiederholen. Das ist der Midpoint der Geschichte. Hier ist der Point of No Return. Hier nimmt der Held oder die Heldin das Schwert in die eigene Hand, hier im wahrsten Sinne des Wortes. Sie hat es die letzte Folge am Ende der Folge getan. Wie du sagst, sie ist nicht mehr passiv. Ab dem Ende der Folge, ab Otto Hightower, war sie aktiv.
Ja.
Sie war nicht mehr die Herrscherin, die anderen Leuten sagt, jemanden für sie hinzurichten, was zweimal in dieser Folge passiert ist. Sie wollte unbedingt Aegon tot sehen, der war aber nicht da. Sie hat Sir Laurent im Vorbeigehen töten lassen, ohne dabei zu sein. Also es ist wirklich so eine Charakterentwicklung zu sehen, weil jetzt ist am Ende der Folge ist sie jemand, der selber das Schwert in die Hand nehmen muss. Und diese Folge ist die konsequente Weitererzählung davon. Konsequent weiter drüber podcasten werde ich ja mit unserem gemeinsamen Kollegen Walli nächste Woche drüber über die vierte Folge, weil du hast es schon angedeutet, diese Geschichte mit Rhaenyra und Sheepstealer ist ja eine, die noch sehr wichtig werden wird, weil das sagt dir diese Folge schon.
Mhm.
Und die ist ja auch sehr anders als im Buch. Und das ist etwas, was Walli extremst stört. Mich stört das gar nicht so sehr. Und deswegen bin ich gespannt, was er nächste Woche dazu zu sagen hat und wie er das rechtfertigen will, dass es unbedingt hätte anders sein müssen.
Ich weiß nicht,
wie stehst du denn dazu?
Zu Nettles und Rhaenyra?
Oder eher hier?
Also,
was ist die bessere Lösung? Was glaubst du für eine Serie? Sollte Rhaenyra diejenige sein, die Sheepstealer reitet? Oder die nie vorhandene Figur, wie heißt nochmal, Nettles?
Nettles. Also, ich finde persönlich Nettles in den Büchern super interessant. Also ich mochte Nettles in den Büchern sehr. Das war einer meiner favorisierten Charaktere, weil sie wirklich spannend gezeichnet wird. Und ich verstehe, warum dieser Schritt gemacht wurde, weil halt auch einfach gesagt wird, irgendwann, wir müssen halt Charaktere rausstreichen, damit die Leute irgendwie den Überblick behalten. Das wurde bei Game of Thrones genauso gemacht. Komplett nachvollziehbar und sie ist, finde ich, nicht so relevant, dass man sie als Charakter gebraucht hat. Also wie man ja auch sieht. Es funktioniert ja auch ohne Nettles. Es funktioniert auch, wenn man es über Rhaenyra erzählt. Aber es werden sich halt ganz andere Verbindungen ergeben. Und wenn ich das, also dieses Daemon setzt sich für Nettles auf jeden Fall in den Büchern auch ein. Also auch da, das ergibt schon Sinn, dass Rhaenyra diese Rolle übernimmt. Und ich weiß sogar, ich habe online in einem Reddit gesehen, da hat irgendwer so einen riesenlangen Absatz geschrieben, ob Nettles in den Büchern nicht sogar auch Rhaenyra hätte sein können, nur anders genannt wurde, beziehungsweise halt in Rhaenyra in Disguise, oh, so ein bisschen. Da bin ich, da bin ich anderer Meinung, sehr wilde Theorie, ja. Ich bin da anderer Meinung, aber trotzdem spannend, dass, weil halt dann auch damit argumentiert wurde, es ist ja alles nur Geschichtsinterpretation und dass man diese beiden Charaktere halt nicht miteinander verbunden hat, weil sie so unterschiedlich vom Auftreten aus sind. Das muss man schon sagen. Eine Nettles ist in den Büchern eine sehr selbstbewusste, starke Person, die halt Sheepstealer durch regelmäßiges Füttern und so von sich überzeugt. Und Rhaenyra ist ja, also sie ist sehr desperate. Also die muss unbedingt, die braucht jetzt unbedingt diesen Drachen. Aber sie füttert ihn nicht, sondern sie läuft ihm hinterher. Und also ich dachte mir die ganze Zeit so, Mädel, du wirst gefressen. Also das ist nicht klug, was du da machst. So Nettles hat halt einen Plan irgendwie. Und Rhaenyra gar nicht. Die hofft einfach, ey, ich hab Targaryen Blut, wird schon passen.
Wo wir gerade beim Buch sind, da fällt mir noch ein, bei Game of Thrones gab es ja schon mal einen Targaryen-Sohn, dessen Haare gefärbt wurden. Mhm. Und daran hat es mich auch ein bisschen erinnert, was sie gemacht haben. Hier ist es nicht ein Targaryen-Sohn, dem sie die Haare färben, aber halt jemanden die Haare färben, damit er aussieht wie ein Targaryen-Kind. Ja. Fand ich irgendwie ganz witzig. Ich frage mich, ob es davon inspiriert ist, weil es, glaube ich, nicht aus der Buchvorlage der Move von Ormond Hightower. Ne?
Den gab es in der Buchvorlage nicht, dass da ein Fake Darren hingeschickt wurde. Deswegen, ja, wer weiß, könnte gut sein. Auch ein Charakter, der mir in Game of Thrones leider sehr gefehlt hat, der, mit den gefärbten Haaren.
Ach, tatsächlich, das hat dir gefehlt, weil siehst du, da wäre ich gesagt, da hätte ich eindeutig gesagt, super für eine Buchhandlung, auch toll gemacht in den Büchern, aber komplett unnötig für eine Serie, die sich ein bisschen kürzer fassen will mit 10 Episoden pro Staffel. Weil ich dachte, okay, das musst du nicht aufmachen.
Aber ich, also ja, obwohl ich dachte, also als der Greif eingeführt wurde, wir wissen ja noch nicht in den Büchern, wie es mit diesem Charakter weitergeht. Für mich war das schon irgendwann ein sehr wichtiger Spieler um das Spiel der Throne. Mhm. Zumindest so, wie er in den Büchern auch beschrieben wird, wie viel Zeit ihm auch gewidmet wird. Und in der Serie ist so, wer ist der Greif? Keine Ahnung.
Das ist halt, du, da bewegen wir uns im Reich der Spekulation. Aber ich hatte schon beim Buch den Eindruck, dass, ist doch klar, wie das ausgehen wird. Niemand will Greif auf dem Thron sehen, also das wird nix. Und wenn ich mir jetzt ganz kurz in David Benioff und D.B. Weiss hineinversetze und stelle mir vor, ich sitze berühmterweise in diesem einen Restaurant, in dem sie in George R. Martin gesessen haben und er erzählt ihnen, wie es ausgeht, dass die sich dann gleich aufgeschrieben haben, okay, Greif kannst du streichen, das kann gut sein. Aber das ist nur eine Vermutung, ne? Also oder es kann ja auch, George R. Martin kann sich auch umentschieden haben, er hat sich dauernd umentschieden, also auch wie manche Figuren miteinander was haben oder nicht haben. So entstehen halt Geschichten, ne? Man passt sich auch ein bisschen der Geschichte an, die man da gerade schreibt. Wir werden in ein paar Folgen noch mal miteinander reden, welche lasse ich jetzt mal ganz bewusst offen für euch da draußen, wir zwei wissen aber Bescheid. Nächsten Sonntag wird Eve mit einem Gast podcasten, weil ich komme nicht dazu. Das heißt, ihr kriegt uns gerade abwechselnd, aber keine Sorge, wir lassen uns nicht scheiden. Es geht um einen Film, der Eve und seinem Gast aber sehr, sehr, sehr am Herzen liegt und den ich eh nicht gesehen habe. Deswegen passt es ganz gut, dass ich nächste Woche nicht dabei bin. Apropos sehen, ich weiß gar nicht, ob du es mitgekriegt hast. Ich habe nur gesehen, dass du dich nicht drauf gemeldet hast, Lea. Und zwar, ich werde Ende Juli die Odyssee zeigen im Community Screening. Ja. Und okay, ich merke schon anhand deiner Stimme, dass du es gesehen hast, aber nicht sehen kannst.
Ja, ich habe es gesehen und es ist an diesem Wochenende ist noch nicht sicher, ob ich aufs Kaltenberger Ritterturnier gehe und da noch mal Musik mache. Das mache ich.
Ich gehe die Woche davor hin.
Ja,
es ist schade, dass wir verpassen uns.
Ich bin jetzt dieses Wochenende auf dem Kaltenberger Ritterturnier und mache da Musik, also bin da vor Ort als Musikerin und es ist halt noch nicht sicher, weil es kommt jetzt ein bisschen drauf an, wie jetzt die erste Woche läuft. liegt ein bisschen an meinem Agreement mit demjenigen, bei dem ich Musik mache. Und wenn es gut läuft, dann spiele ich halt die letzte Woche auch nochmal. Wenn es nicht gut läuft, beziehungsweise wir beide am Ende sagen, hey, war jetzt ganz nett, aber machen wir nicht nochmal, dann habe ich die letzte Woche frei. Aber deswegen konnte ich mich da nicht drauf melden, weil ich habe so Bock, diesen Film zu sehen. Ich will die Odyssee unbedingt sehen. Lea,
also erstens, du meldest dich dann nochmal, dann kommst du auf die Nachrückerliste, ich krieg dich schon irgendwie rein. Also danke, wer da draußen auch dabei sein will, es gibt noch Tickets zu kaufen, aber nicht mehr viele tatsächlich. Ne? Ich glaube, in den ersten zwei Reihen und am Rand. Lasst euch davon nicht abschrecken. In der allerersten Reihe sind Liegen in der Astor Film Lounge. Du warst bestimmt auch schon mal da,
ich
oder?
Ich liebe die Astor Film Lounge. So ein geiles Kino. Eins meiner Lieblings. Also ich glaube, das ist sogar das beste Kino in München.
Das ist das beste Kino in München, da bleibe ich dabei. Deswegen zeige ich es auch jedes Mal. Ich bin auch mit der Betreiberin ganz dicker, das ist die Justine. Mit ihr organisiere ich das immer. Und das ist ja privat. Das organisiere ich in meiner privaten Zeit. Deswegen mache ich das immer nur in München. Weil wenn ich jetzt dafür noch eine andere Stadt fahren müsste, wäre es ein bisschen aufwendig. Ich habe eine kleine Gästeliste, da setze ich dich auf jeden Fall drauf, wenn du an dem Wochenende kannst. Dann bist du herzlich, herzlich eingeladen. Dann könnt ihr Lea auch da draußen persönlich kennenlernen. Und jetzt mach bitte ein bisschen konkreter Werbung für deinen Kaltenberg-Auftritt. Ich bin leider in der zweiten Kaltenberg, ist das die zweite Woche? In einer Woche.
Ich bin Mitte Juli, zweite Wochenende.
Bin ich dort. Ja. Oh, ich freue mich schon so, weil ich gehe jedes Jahr mittlerweile nach Kaltenberg, weil das ist das coolste Ritterfest in ganz Deutschland. Es ist auch das größte Ritterfest in ganz Deutschland. Ich hätte mir eigentlich denken können, dass du natürlich hingehst. Jetzt mach bitte konkret Werbung dafür, weil dieser Podcast kommt ja morgen raus. Wir nehmen am Mittwoch auf, ihr hört es am Donnerstag. Ihr habt jetzt noch die Chance, schnell euch Kaltenberg-Karten zu besorgen und Lea live performen zu hören auf der Bühne. Welche Bühne von denen?
Da muss ich jetzt direkt mal einschreiten. Ich bin nicht auf einer Bühne, ich bin sozusagen eine Art Walking Act. Ich gehöre zu Bad Norderby, es gibt vor Ort Zuber, das sind so große Badewannen und die kenne ich auch vom Lab, bei denen mache ich auch im Lab immer wieder in der Taverne Musik und wir haben halt jetzt den Deal, dass ich für die da Musik mache, einerseits an der Taverne vorne, aber auch mal hinten für die Zuber-Gäste, weil wir können da ja keine Musikbox reinstellen, wenn wir so ein mittelalterliches Bad haben wollen. Und deswegen werden dann da Barden gebucht, wenn die Leute da Unterhaltung wollen, während sie in ihrem Zuber sitzen. Und das mache ich dann.
Das heißt, du bist beim Umzug aber dabei? Der große Umzug?
Nein. Also ich glaube nicht. Wir hatten letztes Jahr, also ich war letztes Jahr schon da. Ich war letztes Jahr auch schon zwei Wochenenden da und habe da Musik gemacht. Und da haben wir drüber geredet, ob wir am Umzug teilnehmen. Soweit ich weiß, machen wir es aber nicht, weil wir halt die ganze Zeit eigentlich Gäste haben vor Ort. Also wir hatten der Rest, der am Umzug teilnimmt, das sind ja Leute, die Reenactment machen und dementsprechend dann halt einfach in ihrem Lager sind die ganze Zeit. Und klar, spielen sie dann mal, reden sie dann mal mit Leuten oder ähnliches, aber wir haben ja aktiv Kunden und die ganzen anderen Standbetreiber laufen da ja auch nicht mit. Also wir sind keine Lagernden.
Ich dachte erst, ich weiß, welchen Stand du meinst, weil ich war letztes Jahr dort und da war auch so eine Badewanne und einer von denen hat sich dann halbnackt in diese Badewanne gesetzt, voll mit Badewasser, hat sich durch den Zug schleifen lassen und hat die Leute nass geschwitzt. Es war so fucking lustig. Ich habe Fotos davon. Es ist nicht dieser Stand dann.
Es ist nicht dieser Stand. Ganz am Eingang, also beziehungsweise du weißt, wo das große Tor ist. Wenn wir durch das große Tor durchgehen, dann sind links die ersten Getränke und das erste an den festen Gebäuden, also am ersten Haus links, der erste Eingang, da ist Bad Norderby. Und da wird dieses Jahr, also letztes Jahr gab es nur eine Badewanne drinnen, einen großen Zuber. Und dieses Jahr wird es aber auch draußen noch Zuber geben. Und dann kann man da baden, man kann sich da was zu trinken holen. Also wir sind eine ganz normale Taverne eben auch, genau wie alle anderen. Und man kann aber eben auch, wenn es super warm ist oder kalt, das kommt jetzt sehr drauf an die nächsten Wochen, dann kann man da baden, weil so ein Zuber, der hat 38 Grad, also das ist immer warm und das ist einfach sehr, sehr lustig und angenehm. Ich kann Zuber nur empfehlen, es macht sehr viel Spaß.
Das ist so ein geiler Pitch gerade von dir gewesen. Da werde ich auf jeden Fall hingehen. Ich fürchte nur, dass es an einem anderen Kaltenberg-Wochenende ist. Ich habe die Karten schon vor Monaten gekauft. Nächstes Mal sprechen wir uns ab.
Sollten wir.
Ich kann es euch aber auch nur empfehlen. Kaltenberger Ritterfest in der Nähe von München ist der absolute Hammer. Und ich gehe seit Jahren hin. Und so cool, dass du auch dahin gehst. Hätte ich mir denken können.
Ja, es ist cool.
Die meisten Laper aus dieser Gegend gehen dahin.
Ja, obwohl ich auch dazu sagen muss, es ist cool, aber es ist auch teuer. Also das ist schon im Vergleich, jetzt am Wochenende sind ein paar andere Mittelaltermärkte auch auch. Und viele meiner Freunde hatten überlegt, zum Kaltenberger Ritterturnier zu gehen und haben sich dagegen entschieden, weil es ihnen zu teuer ist. Also das muss man schon auch, also ich liebe das Kaltenberger Ritterturnier auch und ich sage auch, der Preis ist für das, was man da sieht, schon angemessen, weil du halt wirklich etablierte Bands aus dem Mittelalter-Genre hast, weil du wirklich viele Schausteller, also tolle Schausteller hast. Du hast sonst auf Mittelaltermärkten das auch alles, aber in einer sehr viel weniger ausgereiften Form. Also das sind, da sind das halt alles Profis, die das seit Jahrzehnten machen zum Teil. Also die Streuner sind da, Corvus Corax ist da. Das sind halt Bands, die auch wirklich jedes Jahr auf Kaltenberg sind und jedes Jahr da Stimmung machen. Die ganzen Gaukler, die da sind, sind fast jedes Jahr da. Das ist so eine eigene kleine Familie, könnte man sagen. Die Stände, die da sind, haben ein unglaublich hohes Niveau an Waren, die sie bieten. Aber auch deswegen, auch da kosten diese Waren dann mehr und dieses Ritterturnier, das ist so eine französische Truppe, die in ganz Europa gebucht wird für Ritterturniere, weil die großartig sind. Also die haben auch schon in Filmen unter anderem mitgespielt und in Serien, also die leihen ihre Fähigkeiten auch regelmäßig an Producer, weil es kaum jemanden gibt, der das so gut macht, der so gut mit Pferden umgehen kann, der so gut so viele Stuntleute hat und deswegen, die haben da schon die Creme de la Creme aufgebaut, aber deswegen kostet es halt auch ein bisschen mehr. Das muss man immer so ein bisschen als kleiner Disclaimer sagen. Es ist jetzt nicht so wie der Mittelaltermarkt um die Ecke, wo du für einen Zehner irgendwie dann mal drüber läufst, sondern da, ich glaube, aktuell kosten es 38 Euro ohne Turnier oder sowas. Was nicht bedeutet, ihr könnt das Turnier nicht sehen, sondern ihr habt nur keine Sitzplätze. Aber es ist schon, wie gesagt, ein Tick teurer. Aber es lohnt sich, wenn ihr es noch nie gesehen habt, lohnt sich es auf jeden Fall. Ich verstehe aber auch meine Bekannten und Freunde, die sagen, ich habe das jetzt schon, ich bin da fast jedes Jahr, ich mache es jetzt vielleicht einmal nicht.
Ja, absolut, ich verstehe das. Ich habe es auch ein paar Jahre lang nicht gemacht und dann habe ich es wieder gemacht und habe gemerkt, warum bin ich nicht jedes Jahr hier, das kann nicht wahr sein.
Ich bin jedes Jahr da.
Ich liebe es auch, ich liebe es wirklich. Ich mache jetzt hier ganz viel unbezahlte Werbung fürs Kaltenberger Ritterturnier, eigentlich ist der Podcast schon lange vorbei, scheiß drauf. Das Kaltenberger Ritterturnier ist so fucking geil. Das ist ein Mittelalter-Vergnügungspark, den es hier 3 Wochen lang, an 3 Wochenenden gibt in der Nähe von München und ihr werdet so eine Stunt-Show nie wieder sehen. Also wenn ihr auch nur, ich meine, ihr seid Game of Thrones-Fans, sonst wärt ihr nicht hier. Wenn ihr Night of the Seven Kingdoms in live erleben wollt, wenn ihr auch einmal so wie Dunk und Egg in dieser Crowd sitzen wollt und sehen wollt, wie Leute von Pferden runtergestoßen werden, 3 Stunden lang, dann kauft, dann zahlt auch 20 Euro mehr und geht in diese riesige Ritterarena. Ich meine, die ist für 10 bis 20.000 Leute, ich glaube 10.000 ungefähr.
Ich glaube auch 10.000, ja.
Das ist nicht umsonst so, dass es so viele Plätze hat. Glaubt mir, es lohnt sich. Wenn ihr mir nicht glaubt, schaut einfach mal auf YouTube nach. Es ist der absolute Hammer. Und nächstes Jahr sprechen wir uns wenigstens ab, wir zwei. Und vielleicht sehen wir auch ein paar von euch da draußen dann auf diesem Kaltenberger Ritterturnier, weil das ist für uns Game of Thrones-Fans gemacht. Ich schwöre es.
Ist es.
Es ist für uns.
So. 100%. Und es gibt die geilsten Feuershows, die ihr je sehen werdet. Also da muss ich auch dazu sagen, ich find's witzig, dass du dir nicht für das erste Wochenende Karten geholt hast, weil am ersten Wochenende ist die Gauklernacht. Warst du schon mal auf der Gauklernacht?
Ich dachte, es ist jeden Freitag Gauklernacht. Nein. Das ist nur am ersten Wochenende.
Eigentlich ist nur am ersten Freitag Gauklernacht.
Ah. Ich habe das immer so gedacht. Ach, Mist.
Und die Gauklernacht ist halt das
irgendwann machen, aber ich gehe mit meinem kleinen
Event.
Neffen hin.
Ah, okay.
Ich gehe mit meinem kleinen Neffen hin und deswegen gehen wir am Samstag.
Versteh
aber
ich.
Da sind wir dann auch sehr lange und dann ist es ja abends so schon sehr feurig. Also auch die Targaryen-Fans unter euch werden auf ihre Kosten kommen. Ich verspreche es euch. Ich möchte auch eine Band übrigens empfehlen, weil du so viele Bands genannt hast. Gerade du als Musikerin kennst sie alle. Du kennst bestimmt auch Vibesfolk.
Ja, Vibesfolk
ist auch toll.
Sehr gut.
Boah, die sind so gut.
Letztes Jahr kennengelernt. Ich habe die letztes Jahr kennengelernt, vor allem ich habe die letztes Jahr kennengelernt durch ihre Ehemänner, weil das ist nämlich super süß. So, die sind, während die auf der Bühne sind, sind die Ehemänner im Backstage-Bereich und kümmern sich halt um ihre Kinder. Und ich war halt im Backstage-Bereich und bin da durchgelaufen, weil ich habe einen Livestream von da gemacht und habe halt die Leute einmal mitgenommen. Und hier, schaut mal, das ist das Kaltenberger Ritterturnier, mache ich dieses Jahr vielleicht auch wieder. Also wenn ihr noch nicht wisst, ob ihr hingehen wollt, aber euch das mal anschauen wollt, dann schaut gerne mal in meinen Livestream dann rein am Wochenende unter Lalea auf Twitch. Und da habe ich die dann kennengelernt und die waren so süß. Also die waren wirklich einfach so lieb.
Das glaube ich sofort. Ich werde das auch verlinken. Also ich werde Gamestar Talk verlinken. Ich werde dann deinen Twitch-Account verlinken, dass ihr da bitte gerne reinschaut für das Kaltenberger Ritterturnier. Und gerade auch, wenn es um Live-Musik geht, geht bitte hin. Es ist absolut großartig. Leg die Hand dafür ins Feuer.
Ja.
Und so, das war's jetzt. Das war jetzt genug Ritter
genug
und Mord und Feuer. Werbung für alles Mögliche. Aber so sind wir halt, wir Game of Thrones-Fans. Deswegen, ihr merkt schon, ne, warum ich mit dem Stuhl ab und zu nach hinten rolle und dann irgendwie eine halbe Stunde mit Lea über Game of Thrones rede.
Das passiert auch einfach so. Ich lieb's auch, dass wir in diesen Talk ursprünglich mal reingegangen sind und meinten, ja, wir schauen mal, wie viel die Folge hergibt. Ja, also sie hat einiges hergegeben.
Ja, wir haben gesagt, vielleicht schaffen wir nicht eine Stunde, jetzt sind wir bei anderthalb. Ja, it is what it is. Aber ihr wisst ja, ne? Also unser Auftrag als Content Creator wird zwei. Unser Auftrag ist ja, euch zu dienen. Deswegen sage ich immer, Valar Morghulis.
Valar Dohaeris.